Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich und freue mich, Sie in den neuen Gemeinderäumen der St. Jakobi-Gemeinde begrüßen zu dürfen. Es riecht noch nach Farbe und es ist noch eine gestaltete Mitte zu finden. Bilder sind noch ganz wenig und überhaupt keine dran. Ich freue mich ganz besonders, dass wir um das Leben heute miteinander nachdenken wollen und unsere Landtagskandidatinnen und Kandidaten dazu befragen möchten. Dann freue ich mich, dass die Kirchengemeinde zusammen mit Pro Baum und mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald heute diese Runde zum Thema regionaler Umwelt, Baumschutz, Schutz der Natur. Und das ist ja etwas, was der Kirche auch sehr nahe liegt. Schon die Schöpfungsgeschichte erzählt davon, und den Auftrag des Menschen, die Natur zu bewahren. Ich freue mich ganz besonders, dass Radio HBW heute und Herr Dirk Michael die Moderation des Gespräches übernommen hat. Er hat das Sendemikrofon auf Empfang gestellt. Wir wollen die Politikerinnen und Politiker sprechen lassen. Wenn Sie selber eine Frage stellen wollen, auch ganz aktuell zu dem, was gerade hier vorne im Gespräch ist, es liegen Zettel auf dem Tisch und ich habe Stifte dazu gestellt und bitte die Frage kurz zu formulieren, draufzuschreiben und dann würde ich sie aktuell ruhig hochhalten, aktuell einsammeln und nach vorne geben. Wenn wir anfangen, quer durcheinander reden, dann geht das schief, dann werden wir bestimmt irgendwann nur noch in einem lauten Miteinander reden sein. So haben wir die Möglichkeit, jeder kann seine Frage stellen. Und wir können Sie dann hier vorne an, dass die qualifizierten Referenten, Beantworter, Politikerinnen und Politiker stellen. Ich freue mich, dass wir heute in der Runde hier zusammen sein dürfen und würde das Wort Herrn Frobel als Vorsitzender von Pro Baum nochmal übergeben.
Gerne. Ich begrüße nochmal alle Anwesenden, möchte nochmal alle Anwesenden herzlich begrüßen, dass wir uns heute hier in der Runde treffen können und ich denke mal, es ist auch ein ganz wichtiger Termin, kurz vor den Landtagswahlen, dass wir auch, bin ich sehr erfreut, auch die Landtagskandidaten hier an unserer Seite haben und wir unsere Aufgaben, die wir formulieren als Umweltgruppe oder als Mitglied der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Ihnen rüber transportieren wollen, verdeutlichen wollen, beziehungsweise Ihre Meinung wissen wollen, wie Sie sich für Natur- und Umweltschutz einsetzen. Das sind nur einige kurze Worte. Viel wurde ja schon zuvor gesagt, ich möchte es auch nicht wiederholen. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf.
Ja, also auch von mir nochmal einen recht schönen guten Abend an unser Publikum und an unsere hochkarätig besetzte Runde. Vielleicht zu Beginn ein paar Worte zu Radio HBW. Wir sind also ein Bürgerradio mit Sitz in Aschersleben und wir haben nicht die technische Ausrüstung, dass jeder jetzt ein Mikrofon hat. So dass wir also hier uns behelfen müssen und auch ein bisschen kooperieren müssen, ja, was ja vielleicht in der Regierung, die irgendwann bald gewählt wird, auch der Fall sein muss, dass da bestimmte Kooperationen und Koalitionen sich bilden werden. Da würde ich Sie vielleicht bitten, dass jeder der Kandidaten sich mal ganz kurz vorstellt und vielleicht seinen politischen Werdegang, der ihn hierher geführt hat und vielleicht auch so ein paar Schwerpunkte zum Thema Umweltschutz, die die eigene Partei setzt. Vielleicht noch folgende Bemerkung. Das ist ja, wir schneiden das also mit und möchten das auch senden bei Radio HBW. Und es ist durchaus erwünscht, dass Sie dann, wenn Sie sprechen, auch ruhig immer mal Ihre Partei erwähnen. Der eine oder andere würde es vielleicht sowieso tun. Weil im Radio ist das immer schwer zu unterscheiden, dann bei den Herrenstimmen, wer es gerade ist. Also scheuen Sie sich da nicht, auch wenn es fürs Publikum vielleicht wie eine Wiederholung klingt, immer ruhig mal zu sagen, wenn Sie immer mal zu sagen, von welcher Partei Sie sind. Da würde ich sagen, fangen wir ganz außen an.
So, also guten Abend. Ich bedanke mich zuerst einmal ganz recht herzlich für die Einladung, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Bettina Hellfeier. Ich komme aus Lutherstadt-Eisleben, bin 51 Jahre alt, vom Beruf Physiotherapeutin, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter. Und ich bin seit 2015 Mitglied der FBM. Die FBM, das sind die Freien Bürger Mitteldeutschland. Wir haben uns 2011 zunächst als politische Organisation und eingetragener Verein gegründet und haben seit ungefähr 5 Wochen den Status einer Partei. Das heißt, wir sind also die jüngste Partei, die zur Landtagswahl antritt. So, Meine persönlichen Anliegen und auch die der FBM sind unter anderem die Transparenz und die Bürgernähe. Wir setzen uns für Ehrlichkeit und Einbeziehung unserer Mitmenschen ein und sagen auch, dass der Weg zu Bürgerentscheiden, also Volksentscheiden, einfacher gestaltet werden muss. Momentan gibt es ja die Volksentscheide nur auf Landesebene und wir möchten die eigentlich bundesweit und möchten auch, dass die Hürden zu den Volksentscheiden eigentlich sinken bzw. aus dem Weg geräumt werden, weil wir der Meinung sind, das Volk braucht ein Mitspracherecht. Ich wurde ja hier nun zu dem Thema, die Natur braucht uns und wir brauchen die Natur, eingeladen. Es gibt den Spruch, kenne ich noch ein bisschen anders, der heißt eigentlich, die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Ja, also wir Menschen sind von einem funktionierenden Ökosystem auf der Erde abhängig. Die Natur besitzt einen eigenen Stellenwert, unabhängig von dem Wert, den wir ihr aus ökonomischer Sicht zuweisen. Und wie Kurt Tucholsky schon sagte, es gibt keine richtige Art, die Natur zu sehen. Es gibt Hunderte. Deshalb ist es notwendig, dass der Landtag als Gesetzgeber die ökologische Nachhaltigkeit als einen wesentlichen Bewertungsmaßstab seiner Gesetzesfolgenabschätzung mal hinterfragt. Ja, und man muss auch immer mal sehen, dass man nicht alles nur von Kostenfragen, Bürokratieaufwand und Verständlichkeit abhängig macht. Es gibt diesbezüglich in Sachsen-Anhalt Bestrebungen, auf Grundlage eines Rahmenplanes und über zusätzliche Förderprogramme die strategisch-planerische Grundlagen für ländliche Entwicklungsprozesse schaffen sollen. Hierbei sollen integrierte Gemeindeentwicklungskonzepte, kurz IGEK, erstellt werden, in denen die Gemeinden in eigener Verantwortung ihre Stärken und Schwächen erkennen, Ziele formulieren und Entwicklungsstrategien bestimmen. Das geht über einen normalen Flächennutzungsplan als Rahmenplan für die gemeindlichen Bebauungspläne hinaus. Und die FBM setzt sich dafür ein, dass die Belange im Natur- und Umweltschutz, die Reduzierung der Flächen in Anspruchnahme und so weiter besonders berücksichtigt werden sollten.
Ja, vielen Dank, Frau Hellfeier. Wir wollen immer noch ein bisschen Munition für die folgende Diskussion offen lassen. Aber da Sie ja frisch gegründet sind, haben wir jetzt einen kleinen Einblick. Der nächste Kandidat, bitte.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jens Diederichs, bin Mitglied der AfD, selber 52 Jahre alt, verheiratet, komme ebenfalls aus Eisleben, vom Beruf Justizvollzugsbeamter. Wir sind eine recht junge Partei, ich bin kein Berufspolitiker, ich mache das nebenbei. Und ich als erstes möchte mich erstmal bedanken, dass die Initiative Pro Baum ohne, ich sag mal, Vorbehalte gegenüber der AfD uns auch eingeladen hat und wir auch hier die Möglichkeit haben, uns mal zu gewissen Themen zu äußern. Da die AfD ja immer nur einseitig dargestellt wird. Wir haben aber auch zu umweltpolitischen Themen einige Aussagen. Das ist nicht ganz mein Fachbereich, das gebe ich offen zu. Und mein Fachbereich ist die innere Sicherheit, das ist schon allein beruflich bedingt bei mir. Aber ich denke mal, zu ein oder anderen Aussagen, Umweltschutz, kann ich schon was sagen. Zumindest was in unserem Wahlprogramm drin steht. Wir sagen immer, wir haben den Mut zur Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir nicht alles wissen können, jeweils nicht jeder Einzelne. Und wenn ich was nicht weiß, gebe ich es auch gern offen zu. Und ich denke mal, am Ende der Runde hier soll jeder damit rausgehen, nach dem Motto, ist was Konstruktives dabei rausgekommen und hier wurde nicht viel geredet und es war für alle Nutzen. Dankeschön.
Ich bin Dagmar Edel. Ich bin ebenfalls in Eisleben geboren. Mein Arbeitsbereich ist auch in Eisleben. Ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, bin 61 Jahre alt, bin seit 2011 in der Partei Bündnis 90 Die Grünen, habe mich dort zu Hause gefühlt. Deswegen bin ich auch in die Partei eingetreten, weil hier, was hier auch sicher heute die Diskussionsgrundlage ist, der Naturschutz, die Natur eine große Rolle spielt. Und Bündnis 90 Die Grünen stehen nun mal dafür, die Umwelt, auf die Umwelt zu achten, hier darauf zu achten, dass viele Dinge, die gewollt sind, nicht durchgeführt werden. Wie zum Beispiel sicher Dinge, die wir heute ansprechen werden, ob das erneuerbare Energien sind, ob das halt die Pflege unserer Alleen, die der Erhalt unserer Wälder ist, was alles sehr wichtig ist. Mein Thema soll sein Verbraucherschutz. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren. Ich bin ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin auch, sodass mir hier der Verbraucherschutz, die Lebensmittelqualität, die bäuerlichen Gegebenheiten in diesem Land, die sich ja auf Großagrarbetriebe immer mehr beziehen, hier will ich versuchen, Einfluss zu nehmen. Denn wer den Welternährungsbericht gelesen, gehört hat, der ja ganz schnell in den Schubladen verschwunden ist, weil man das Ergebnis nicht so gedacht hat, der weiß, was auf uns zukommt und der weiß auch, dass wir unbedingt etwas ändern müssen. Und die Veränderung beginnt bei jedem selbst. Ich kann Sie alle nicht verändern, Sie können sich nur selbst ändern, aber ich kann Impulse dazu geben und das ist mein Part.
Mein Name ist Ingo Böttke von der FDP. Ich bin 50 Jahre alt, habe 4 Kinder, bin auch schon Großvater seit 2 Monaten mit großer Freude. Ansonsten bin ich in der FDP seit 2014, weil ich gesagt habe, man kann eigentlich immer zuhören, was andere so machen und darüber schimpfen oder man kann selber so versuchen, etwas zu bewegen und habe dann eine Heimat dafür gesucht und habe gemerkt, dass ich in der FDP dort hier eine frische und doch sehr neu aufgestellte Truppe gefunden habe, mit der man eigentlich sehr gut arbeiten kann, die auch nicht in Einzelpersönlichkeiten aufgeht, sondern eigentlich als Team gut auftritt, wo man gesagt hat, man kann dort auch was bewegen. Deswegen auch zu dem heutigen Thema kann ich sicherlich auch das eine oder andere dazu beitragen, keine Frage. Da wir haben ja hier einen besonderen Kreis, auch einen besonderen Ort durch diese christliche Verbindung. Und ich muss sagen, ich selber bin auch Christ, ich bin neuapostolisch und leite hier in Hettstedt den Kirchenchor und bin auch Organist. Und deswegen freue ich mich auch besonders, in diesem Rahmen hier zu sein und weiß natürlich schon als Christ ganz genau, wie man mit der Umwelt umgehen soll. Und dass die Umwelt für uns da ist und wir für die Umwelt auch da sein müssen, das ist gar keine Frage. Aber bei allem darf man das wie in allen Sachen im Leben auch nicht übertreiben, sondern muss damit sorgsam umgehen und auch wissen, was für was da ist. Und ich gehe schon davon aus, dass die Natur für den Menschen da ist, zuallererst, aber er damit natürlich dann vernünftig umgehen muss und natürlich keinen Raubbau machen darf. Das ist keine Frage. Und gerade ich habe eine Versicherungsagentur, bin aber auch unterwegs als Reisebüro, mache speziell auch so Reisen nach Israel oder in solche arabischen Länder, wo man dann auch sieht, wo es auch Länder gibt. Und Syrien war zum Beispiel eins davon, bis jetzt offen ist. Und wenn man da vor 5, 6 Jahren war, hat man mit Erschrecken festgestellt, dass es solche Länder gibt, wie es auch Syrien zum Beispiel war, wo sich da überhaupt keiner Gedanken gemacht hat. Dann ist man in irgendeinen Ort gekommen, der eigentlich, sag ich mal, kultur-welthistorischen Bedeutung hatte und da lagen dann Tausende von Wasserflaschen rum. Und ich denke mal, das ist in Afrika oder woanders auch nicht so. Also man sieht, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt und wir sind in Deutschland da schon ganz schön weit und können damit auch dankbar sein und müssen dieses Gut des Erhaltens der Umwelt auch schon in besonderer Weise beachten.
Mein Name ist Eduard Jantos. Ich bin am 11.04.1953 geboren, bin verheiratet, habe 4 Kinder, habe 12 Enkelkinder, bin der familienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion und ich bin eigentlich auf allen Ebenen tätig. Ich bin im Landtag, wie gesagt, als familienpolitischer Sprecher und als Mitglied des Petitionsausschusses. Da kommen wir nachher noch drauf zurück. Petitionsausschuss ist ein ganz wichtiger Ausschuss, wenn es um Beschwerden, um Umwelt geht. Und ich bin im Kreistag, um auch hier vor Ort die Sachen mit in der Hand zu behalten. Und ich bin auch in der Lutherstadt Eisleben, meinem Wohnort. Ich wohne in Helfta. Bin der Letzte von den Wiederbegründern des Kloster Helfters, der noch aufrecht steht. Und wie gesagt, ich mische mich ein, aber ich mische mich ein für die Region. Und ich habe da eine klare Meinung, die weicht nicht ab von der meiner Partei. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr in der CDU. Mensch, Natur und Umwelt sind nach unserer Auffassung und nach unserem Grundverständnis die Schöpfung Gottes. Wir als Menschen haben sie zu erhalten und zu schützen und pfleglich damit umzugehen, sodass sie weiteren Generationen noch zur Verfügung steht.
Recht schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Norbert Born. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich an dieser Stelle allerdings den Kollegen Stefan Gebhardt entschuldigen. Wer das mitbekommen hat, er war vorhin zugegen, hat dann einen Anruf von seiner Familie bekommen. Dem Kind ging es wohl schlecht und muss ins Krankenhaus. Ich denke, dafür hat jeder Verständnis. Ansonsten schätze ich den Kollegen Gebhardt aus dem Landtag und aus dem Kreistag als sehr zuverlässig, denn er war ja auch anwesend. Das möchte ich am Anfang nur feststellen. Wie gesagt, 53 Jahre, ich komme aus dem Mansfelder Grund, Nähe von Eisleben, bin nicht mehr verheiratet, habe dennoch zwei erwachsene Kinder, bin seit 13 Jahren Großvater und bekomme demnächst auch mein fünftes Enkelchen, also ich nicht, meine Schwiegertochter wird das für mich erledigen. Ich bin auch, wie gesagt, ein relativ alter Hase in der Politik, bin allerdings auch ehrenamtlich in die Politik gestolpert. Nach der Wende in den Jahren 1990 wurde ich in meinen Gemeinderat gewählt, war 21 Jahre Bürgermeister meiner Heimatgemeinde, bin seit 2002 Mitglied im Kreistag, seit 2006 Mitglied im Landtag, bin zurzeit auch Kreisvorsitzender der SPD, bin Vorsitzender des Kreistages und amtierender Präsident des Kreissportbundes. Mein Hauptthema, den ich mich bisher im Landtag bewegt habe, waren Sportpolitik, Kinder- und Jugendpolitik, Familienpolitik, wie der Kollege Jandos. Und wir sind auch gemeinsam im Petitionsausschuss, haben dort auch viele Themen mitbestreiten müssen, die Problematik Umwelt und Natur dort belegt. Und wenn man von diesen Themen spricht, dann ist das für mich, sagen wir mal, auch ein Thema, was mit sehr viel Gefühl, mit Verantwortung auch zu tun hat. Und wenn man sich selbst, so zu mir geht es zumindest so, dann stelle ich fest, dass mit zunehmendem Alter das Bewusstsein für die Thematik Natur und Umwelt bei mir persönlich gestiegen ist. Da hat sicherlich jeder seine eigene Geschichte. Ich versuche heute mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern viel mehr auf diese Thematik Natur einzugehen, weil man das mit Wandern und solchen Dingen sehr schön machen kann. Als ich das mit meinen eigenen Kindern getan habe, denn als junger Mann hat man ja dann doch noch ganz andere Interessen. Ich denke, da bewegen mich viele Dinge und ich möchte auch in Zukunft beitragen, dass ich diese Thematik im Bewusstsein der Menschen in unserem Landkreis doch mehr verstetigt.
Ja, vielen Dank an die Kandidaten und vielleicht jetzt einfach mal die Frage an den Herrn Jandos. An welchem Thema im Bereich Umweltschutz könnten denn unterschiedliche Positionen unserer Parteien am ehesten sichtbar werden? Vielleicht ist es auch ein regionales Thema.
Also da bin ich etwas überfragt, wo wir unterschiedliche Meinungen haben, aber ich denke, das werden wir heute noch feststellen. Für mich persönlich ist der Umweltschutz immer eine wichtige Sache. Ich bin, mein Hobby, was leider jetzt sehr darbt, ist Kleingarten. Ja, ich habe mehrere Gärten, die ich betreibe und ich habe auch eine Plantage, so, und wo ich schon seit DDR-Zeiten ökologisch mein Obst für meine Familie, für meine Kinder produziert habe. Da hatte ich schon immer eine klare Meinung. Ich habe 1990 eine Holzheizung eingerichtet und versuche da auch die Energiebilanz umzustellen. Und seitdem es Gasautos gibt, habe ich das umgestellt auf Gas, um auch da das CO2 etwas weniger zu beeinflussen. Ich versuche einfach, das Mögliche zu machen, aber ich gehe auch ein bisschen kritisch um. Wir müssen alles im Einklang behalten. Wir müssen das Leben im Einklang behalten. Und ich bin auch Geschäftsführer der Mittelstandsvereinigung. Und ich weiß, dass es doch manchmal Probleme mit der Wirtschaft gibt, dass manche Entwicklungen in der Wirtschaft nicht so schnell vor sich gehen, was den Umweltschutz betrifft, wie wir uns das gerne wünschen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehr dafür sorgen, dass die Menschen bei uns in der Region Arbeit haben. Ja, das ist dann wie eine Waage. Ja, und ich denke mal, Wirtschaft könnte vielleicht so ein Punkt sein, aber da muss ich sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen bei uns Arbeit haben, dass sie ihr Brot selber verdienen. Und da müssen manchmal auch andere Punkte zurückstecken, die uns sehr lieb wären. Ja. Wo ich ein Problem sehe, weil es geht um Baum. Ich bin sehr für Bäume, ich liebe Bäume. Ich habe letztens in Hamburg 3 Stück verschenkt, dass die dort einen neuen Wald mitbilden. Aber ich habe es eben auch erlebt, dass Baum nicht immer gleich Baum ist. Und ich hatte hier auf Ihrer Internetseite auch was von alten Bäumen gelesen und ich musste selber mal erleben mit meiner Straße, wie man so alte Bäume gepflegt hat und dann ist einer beim Gewitter umgestürzt, hat den jungen Menschen erschlagen. Das ist ein Problem, das erlebe ich im kommunalen Bereich und das haben Sie wahrscheinlich angehört, immer mal so das Divergieren der Kräfte. Ja, nicht alles ist immer das Richtige, was man tut. Wir müssen sehr darauf achten und wir haben Gott sei Dank in unserem Bundesland mehr Zuwachs an Bäumen als gefällt werden. Das muss man einfach wissen. Wir hatten gestern eine Beratung mit dem Umweltminister und er hat die neuesten Zahlen, ich habe sie Ihnen jetzt nicht mitgebracht, die neuesten Zahlen dort vorgetragen. Und dann muss man einfach sagen, da haben wir mehr Zuwachs und das halte ich für eine gute Sache.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, einfach aufschreiben und winken. Der Pfarrer Bartsch wird die dann Ihnen sofort quasi wird die einsammeln. Der Herr Janters erwähnte diese Waage zwischen Umweltschutz und Wirtschaft. Und diese Waage ist vielleicht bei den Grünen ein bisschen anders ausbalanciert, Frau Edel.
Ja, also ich bin der Meinung, dass Arbeitsplätze nicht geschaffen werden können auf Kosten der Natur. Ich kann diese Meinung nicht vertreten, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, die dem Naturschutz zuwider sind. Und ich denke, so ist es vielleicht auch gar nicht gemeint, ne? Aber es klingt halt so. Naturschutz ist Naturschutz und Arbeitsplätze sind Arbeitsplätze. Wir verstecken uns oft hinter diesem Begriff. Ja, wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Ist richtig. Wir brauchen ja alle Arbeit. Und jeder möchte gerne seinen Beitrag dazu leisten. Aber ich denke, da gibt es andere Möglichkeiten als auf Kosten des Naturschutzes.
Der Vertreter der Initiative Pro Baum hat jetzt so bedenklich den Kopf gewiegt. Vielleicht, welches Thema im regionalen Bereich würde Ihnen denn jetzt so auf den Nägeln brennen?
Wir haben ja heute den sechsten Hedstädter Dialogrunde. Und Thema war bei uns immer gewesen, die erneuerbare Energien. Ja, erneuerbare Energien. Wir sträuben uns nicht generell dagegen, im Gegenteil. Wenn es vernünftig ist, wenn es sinnvoll ist, dann soll das so sein. Und wir haben uns ja alle dazu bekannt und als Umweltschützer sowieso. Und wir sind nur dagegen, dass es eine Überzahl bereits gibt, die nicht gebremst wird, sondern dass es jetzt langsam zum Wildwuchs, sage ich mal, ein Gänsefüßchen, ausartet. Und dagegen sträuben wir uns. Wir wissen auch, dass auch durchaus so eine Maschinen, die dort für neue erneuerbare Energien gebaut werden, auch krank machen können. Und da legen wir ein bisschen den Finger auf die Wunde und wollen einfach nur, dass mit Sinn und Verstand die Dinge gehandhabt werden, gehandelt werden. Hm? Reicht das auch?
Ja, der Herr Janters.
Jo. An dieser Stelle kann ich Ihnen voll und ganz recht geben. Wenn ich durch das Mansfelder Land fahre und dann Richtung Gerbstedt gucke, dann sehe ich den ganzen Horizont blinken. Und da frage ich mich auch, muss das sein? Ich bin sehr für erneuerbare Energien. Ich bin auch sehr dafür, dass wir die Windkraft nutzen. Wir müssen uns überlegen, ob wir das noch besser machen können. Es wird jetzt versucht mit Repowering, aber da habe ich ein aktuelles Beispiel. Da habe ich mit der CDU-Stadtratsfraktion eine Petition eingereicht, die wir dann auch bearbeitet haben. Da ging es um diese riesen Windanlagen von 2,20 Meter, glaube ich, oder 2,10 Meter am Kloster Hefta. 220 Meter. Entschuldigung. Ja, 220. Entschuldigung. Ja, das, und da muss man einfach sagen, da hätten wir unsere gesamte Landschaft, den Blick vom süßen See, von Eisleben auf den süßen See, das ganze Flair des Kloster Helfters, das hätten wir alles kaputt gemacht. Und es ist uns gelungen, im Petitionsausschuss, ja, die Beratung hat im alten Sitzungssaal des Landkreises Mansfelder Land stattgefunden. Wir haben alle Ministerien an einen Tisch geholt. Wir haben das Landesverwaltungsamt dazu geholt. Wir haben die Umweltleute dazu geholt. Und wir haben dort eine lange Diskussion geführt. Und im Zuge dieser Diskussion ist dann die Ablehnung erfolgt, gegen die jetzt geklagt wird. Und ich muss das einfach sagen, ich war ganz neu im Petitionsausschuss, das war 2002. Damals war das mit der Windkraft noch ein bisschen anders. Die Windmühlen waren kleiner, aber es war nicht alles so geordnet. Ich sage das mal so, die rot-grüne Bundesregierung hat ja uns dort ein Vorranggebiet aufgemacht, dass dort vorrangig gebaut werden kann, wo Windflächen sind. Und da hatten wir einen Fall, das ist das einzige Fall, wo es mal gelungen ist, eine Windmühle wieder abzubauen zu lassen, weil der hatte den Flügelschlag im Wohnzimmer um die Mittagszeit. Das konnten sie nicht aushalten, da sind sie verrückt geworden, wenn das da den ganzen Tag blinkte. Ja, das ist der einzige Fall. Ansonsten ist dieses Gesetz sowas von hieb- und stichfest, dass sie einmal stehende Mühlen überhaupt nicht wieder wegkriegen. Ja, das ist wirklich eine ganz schwierige Sache. Das ist was, was mir an der ganzen alternativen Energie nicht gefällt. Da bin ich schon eher dafür, wir sollten uns Plätze suchen, die einvernehmlich, wo wir auch eine Konzentration hinbringen, dass wir das auf eine Stelle bringen und nicht das ganze Land so zersiedeln. Denn ich sehe das gerade wieder hier kurz vor der Autobahn bei Plötzgau, da sind neue Windmühlen, da werden auf den Äckern Wege gemacht, da werden Zufahrten zu den Mühlen gemacht, zu den Transformatoren. Das ist eine Unmöglichkeit, also da bin ich auch als Mann der Wirtschaft dagegen.
Da möchte vielleicht Herr Born was dazu sagen. Die SPD möchte die SPD neue Flächen für Windkrafträder ausweisen oder wie ist da die Zukunft aus Ihrer Sicht zu sehen?
Ich saß hier mit dem Kollegen Jantos auch im Petitionsausschuss. So ganz neu waren wir nicht. Und die letzten Vororttermine waren nicht 2002 meines Erachtens. Eduard, war das nicht?
Das war mein erster.
Ach so, dein erster. Da war ich jetzt nicht ganz auf der Rolle. Zu einer Installation von Windkraftanlagen ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe vorhin gesagt, ich war auch Kommunalpolitiker. Wir haben auch um die Jahrtausendwende darüber diskutiert, in den Gemeinden solche Anlagen aufzustellen. Ich sage mal, heute, Gott sei Dank, ist das nicht dazu gekommen. Es gibt zwar dann Anlagen von Wimmerborch Richtung Blankenheim hoch, weit weg von Wohnbebauung. Da ist das alles nachvollziehbar. Und die Gemeinden, muss man natürlich auch sagen, haben natürlich in der Regel auch ein relativ ordentlichen finanziellen Nutzen, wo doch mal dieser oder jener Tausender im Jahr reinfließt und eine gewisse, sagen wir mal, Unterstützung von Vereinen, Institutionen möglich ist. Deshalb muss man Kommunen auch verstehen, die solche welche Gedanken gegangen sind. Wie gesagt, immer mit Vernunft. Wenn Sie die SPD ansprechen, die da eventuell noch mehr solche Windparks möchte, das ist mittlerweile Geschichte. Da sind die regionalen Entwicklungspläne mehr oder weniger abgeschlossen, abgestimmt mit den kommunalen Entscheidungsträgern. Ich denke mal, was da jetzt nicht drin steht, das kommt auch nicht mehr rein.
Die Frau Hellfeier, was sieht eine junge Partei zu diesem
Thema? Ja, danke für das Wort. Die FBM befürwortet grundsätzlich die Energiewende, allerdings nicht nur auf Kosten des Endverbrauchers. Das hängt natürlich auch mit diesen Windkraftanlagen zusammen, denn nicht zuletzt durch den hohen Anteil erneuerbaren Energien oder Energieerzeugung hier in Sachsen-Anhalt und davon wiederum fast 90% aus Windenergie ist der Strompreis bei uns hier höher als in den anderen Ländern und es gilt auch dem wachsenden Flächenverbrauch beziehungsweise die Versiegelung von Flächen einzudämmen. Also wir möchten das auch nicht, dass hier zusätzlich noch mehr Windparks entstehen, denn die verschanden nicht unbedingt nur die Landschaft, sondern die nehmen auch wirklich Einfluss auf Mensch und Tier und auch also generell auf die ganze Umwelt. Also wir sagen genug mit dem Bau von Anlagen zur erneuerbaren Energiegewinnung, Schluss mit der Vernichtung von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Und ja, grundsätzlich ist eigentlich dazu alles gesagt. Ich wollte jetzt nur noch mal auf die Solarenergie noch mal zu sprechen kommen. Ich meine, da wird es auch günstiger sein. Ich habe jetzt auch hier im Landkreis Flächen gesehen, die dafür genutzt worden sind. Es ist ja auch jetzt begrenzt. Und Solarenergie, ich sage mal so, da kann man ja auch vorrangig wirklich Dächer nutzen und auch Fassaden von Häusern. Man muss dafür auch nicht noch zusätzlich Flächen zur Verfügung stellen. Wir sagen also Landwirtschaft, dass auch wirklich Landwirtschaft betrieben werden.
Ja, vielleicht die AfD, die ja als Kernthema nicht Umweltschutz hat, aber sicherlich dazu auch einen Standpunkt. Vielleicht der Vertreter der AfD.
Ja, danke. Ich hatte zuerst vergessen zu erwähnen, ich bin auch Kreisvorsitzender der AfD in Mansfeld-Südharz. Zu der ganzen Umweltgeschichte. Was mir persönlich auf dem Herzen liegt oder was ich überhaupt nicht mag, ist zum Beispiel, was noch nicht angesprochen wurde, dass landwirtschaftliche Fläche benutzt wird, um Sorten anzubauen, die letztendlich zu Energie umgewandelt werden, sodass Lebensmittel praktisch für Energie verbrannt werden. Und muss ich sagen, das ist ein Unding. Woanders wird gehungert und hier werden Lebensmittel vernichtet für Energie. Das sollte nicht weiter ausgebaut werden, noch nicht weiter forciert werden. Und dann noch zur, auch ein Schwerpunkt der AfD ist ja die direkte Demokratie. Ich bin schon der Meinung, wenn sie oder wenn man solche Flächen ausweist für Windkraft und so weiter oder auch Solaranlagen, dann sollte die Bevölkerung in der Gegend gefragt werden, ob sie das auch möchte. Und wenn man sich hier auf ein Bundesgesetz bezieht, dann muss ich dazu sagen, nur so eine Landesregierung ist ja nur kein Hustensaft, sondern die hat ja auch was zu sagen. Und Bundesgesetz hin, Bundesgesetz her, ich sag mal, wir sollten schon Herr im eigenen Hause sein. Die Bundesregierung kann zwar Richtlinien vorgeben, aber umgesetzt werden sollte es im Land und in den Kommunen. Und da sollten die Leute vor Ort gefragt werden. Danke.
Ja, der Herr Jantos würde da gern widersprechen, aber ich möchte vorher, damit wir vielleicht von jedem...
Okay. Ja, ich wollte, Sie haben etwas falsch dargestellt. Selbstverständlich gilt immer bei uns noch das Bauordnungsrecht und es wird ausgelegt und jeder hat die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Deswegen habe ich vorhin gesprochen, wenn die Dinger erstmal stehen, dann kriegt man sie nicht wieder weg. Aber bis dahin hat jeder Bürger das Recht mitzusprechen, der da betroffen ist. Da gibt es direkt ein Verfahren, das müssten Sie eigentlich wissen, in den Gemeinden, da wird das ausgelegt, da gibt es eine Wiedervorstellung, da wird vor den Räten das verhandelt. Also das Verfahren, dass jeder mitsprechen kann, ist in Deutschland gegeben.
Ja, vielen Dank, Herr Jantos. Und vielleicht noch ein kurzes Statement vom Vertreter der FDP.
Ja, ich denke, erneuerbare Energie ist wirklich wichtig. Das wissen wir eigentlich alle und ich denke, da haben wir auch Konsens. Wir müssen damit sorgsam umgehen und wenn wir genau hinschauen, ist es das entscheidende Problem mittlerweile eigentlich der Transfer dieser Energie. Das heißt, wir haben mittlerweile unsere Region verspargelt und schaffen Energie in einem, wenn Wind ist, in einem Umfang, wie wir es überhaupt nicht nutzen können. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, im Moment noch drüber nachzudenken, eine weitere Verspargelung zu machen. Und ich denke, da sind wir uns eigentlich wahrscheinlich alle einig, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt uns erstmal darum kümmern, diese Energie, die dort überhaupt entwickelt wird, erstmal unternehmerisch auch zu nutzen und die einzusetzen. Nicht, dass es so ist, dass bei bestimmten Umweltfaktoren, wenn der Wind relativ hoch ist, wir noch dafür bezahlen müssen, um den Strom loszuwerden. Also dann ist es ja eine ganz verrückte Situation und die haben wir ja teilweise. Also müssen wir damit auch vernünftig umgehen. Aber trotzdem können wir nicht sagen, wir dürfen es nicht machen, sondern wir müssen dort zuallererst erstmal Lösungen suchen. Weil wenn wir aus dem den Atomausstieg wollen, dann müssen wir auch andere Energien finden. Natürlich, ja. Das geht natürlich weiter. Da brauchen wir nur noch vielleicht noch einen Satz dazu. Wir diskutieren jetzt darüber, die Braunkohle abzuschaffen. Ja, dann wird es aber schwierig. Ja, wir können nicht alles machen, wenn es dann dunkel ist und es ist kein Wind, dann haben wir gar keinen Strom. Also das geht auch nicht. Also wie alles im Leben müssen wir, und ich denke, da sind wir gerade, wenn wir hier in der Region sind und Kandidaten der Region, nicht unbedingt immer nur gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander und dort vernünftige Lösungen zu finden, die für unsere Region vernünftig sind und nicht nur irgendeinen wirtschaftlichen Interesse entsprechen, wo einer sagt, wenn ich hier was baue, kriege ich Förderung und dann rechnet sich das für mich.
Ja, vielen Dank. Und das Stichwort Braunkohle, das hängt auch zusammen mit einer Frage, die jetzt aus dem Publikum kommt. Also zunächst die Bemerkung, dass noch Speichermöglichkeiten fehlen für die alternativen Energien, um beispielsweise in windarmen Zeiten oder sonnenarmen Zeiten die Energie verfügbar zu behalten. Und die Braunkohle ist notwendig, schreibt der Und wie ist das zu sehen? Das Thema Braunkohle ist ja auch im Landeswahlkampf ein Thema. Vielleicht Herr Jantos?
Ja, da muss ich einfach sagen, die CDU bekennt sich eindeutig zur Braunkohle. Aber zur Braunkohle mit einer vernünftigen Nutzung. Ich sage es mal, das, was unser Wahlkreis beinhaltet, wir haben hier Romonta. Romonta ist einer der wenigen, es gibt wohl zwei oder drei auf der Welt, Montanwachsherstellung. Da wird die Braunkohle gefördert, stofflich verwertet und der Rest wird dann energetisch umgewandelt. Aber auch diese Firma hat in die Zukunft geguckt. Die hat auf ihrer alten Kippe, die hat dort Windanlagen gebaut, die hat eine riesige Solaranlage gebaut. Sie produziert mittlerweile durch Solarstrom mehr als mit dem Kraftwerk. Aber wir müssen das einfach wissen, es gibt Tage, da gibt es eben keine Sonne und da gibt es keinen Wind und trotzdem Kälte. Und das ist richtig gesagt worden von unserem Kollegen von der FDP, wir möchten die Atomkraftwerke nicht mehr haben, generell nicht mehr. Wir planen den Ausstieg. Er wird sogar schon vollzogen. Und das ist gut so. Jeder hat gesehen, wo das hinführt in Fukushima. Keiner hat es für möglich gehalten. In der Ukraine haben sie alle gesagt, na, das sind die Russen, die können das nicht. Aber es hat sich gezeigt, es kann wahrscheinlich niemand. Und da sind wir schon der Schöpfung verpflichtet und müssen andere Möglichkeiten suchen. Es ist richtig, es müssen Speichermöglichkeiten gesucht werden. Es gibt Möglichkeiten, um sogenanntes Windgas herzustellen. Leider ist das alles noch auf einer Entwicklungsstufe, wo es nicht bezahlbar ist. Ja, Windgas, da macht man aus dem Strom Wasserstoff und führt dazu das Kohlendioxid aus normalen Kraftwerken. Und dann hat man ein Erdgas, was sogar im Netz versorgt werden kann. Aber die Preise sind alle utopisch, dafür kauft Ihnen das alles keiner ab. Das ist unser Problem. Es geht darum, dass wir als Sachsen-Anhalt, die ja Braunkohle haben und wo viele Arbeitsplätze auch von der Braunkohle abhängig sind, das müssen wir auch sagen, dass wir versuchen, so damit zu haushalten, dass wir die Grundlast sichern können. Denn es muss immer Strom da sein. Denn jeder Computerbesitzer wird sofort auf den Plan kommen, wenn plötzlich sein Netz sekundenweise oder auch minutenweise ausfällt. Ja, damit haben wir mehr Schaden als Nutzen gemacht. Also es geht schon um eine Abwägung und es geht darum, das Machbare zu machen. Und unserer Meinung nach, Atomkraft wollen wir nicht, dann brauchen wir vernünftig angewandte Braunkohle, um die Grundlast zu halten. Selbstverständlich muss das dann so sein, wenn Wind genügend da ist, dann muss Wind eben auch genutzt werden. Und es gibt eine Entwicklung, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es ist fertig entwickelt, intelligente Zähler, die dann, wenn der Windstrom oder der Solarstrom da sind, zu Hause ihre Waschmaschine, ihre Geräte oder auch die Elektroheizung anschalten, dass diese Energie genutzt wird. Denn das ist richtig, was hier gesagt wurde. Im Moment ist manchmal das Netz voll Strom, den wir in deutschlandweit gar nicht verbrauchen können. Und es fehlen uns noch ein bisschen die Netze. Und das ist auch hier gesagt worden, die Netze sind das Teure. Wir haben im Osten teure Netze, deswegen haben wir teuren Strom, ja, weil hier viel investiert worden sind. Wir fordern natürlich, dass das bundesweit auf ein Niveau gebracht wird, dass jedes Land praktisch für die Netze das Gleiche zahlt und dass der Strom mit Überlandleitungen, weil wir die Speicherkapazität nicht haben, dorthin geführt wird, wo er auch gebraucht wird, wo er als Ersatz für Atomkraft dann auch eingesetzt werden kann.
Ja, vielen Dank. Netze, Überlandleitungen, das wäre ja vielleicht auch ein Thema, was die Grünen bewegt. Sind Überlandleitungen notwendig? Ist Braunkohle notwendig? Oder können wir vielleicht mit unseren Windrädern das Mansfelder Land autark versorgen? Ich frage mal die Vertreterin der Grünen Partei.
Also ob wir das Mansfelder Land mit den Windrädern versorgen können, weiß ich nicht. Ich kenne die Gesamtkapazitäten nicht, die Windräder liefern. Aber ich denke schon, dass wir einen großen Teil damit abfedern können. Wie gesagt, das Problem der Speicherung, das wissen alle. Aber ich denke, dass da in neuester Zeit wirklich Dinge passieren, dass auch die Speicherkapazität garantiert werden kann, dass man den Strom speichern kann. Wie bin ich kein Fachmann, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber zur Braunkohle habe ich auch eine Meinung. Romonta, ich wohne direkt in der Nähe und ich kenne die großen Windräder, wenn ich aus meinem Fenster schaue, ringsrum um mich blinkt. Ich kenne auch die große Fläche der Solaranlage im stillgelegten Romonta-Tagebau. Ist gigantisch, was man da sehen kann. Und ich finde es auch gut so, was Romonta macht. Romonta hat Bestandsschutz, Romonta hat um sich herum Braunkohle. Wir sind aber nicht dafür, dass neue Braunkohletagebauen erschlossen werden, dass Dörfer umgesiedelt werden müssen, wie das in der Vergangenheit passiert ist, wo viele Menschen ihre Heimat verloren haben. Also ich denke, das muss heute nicht mehr sein. Man kann wirklich Energie aus den Sachen, die wir jetzt haben, wie Sonnenenergie, haben wir noch so viele freie Kapazitäten, nicht unbedingt landwirtschaftliche Fläche. Da bin ich dagegen. Solaranlagen können auf Dächern installiert werden, um hier wirklich ackerbauliche Flächen nicht zu nutzen. Und auch wenn Bündnis 90 Die Grünen diese Energiewende eingeleitet haben und oft verantwortlich gemacht werden für die Versparkelung der Landschaft. Ich denke, es ist nicht so. Nach den Fördergesetzen haben sich Großbetriebe, große Energiebetriebe auf diese Sache gestürzt und haben die Fördermittel genutzt und haben das gebaut, um auch Geld zu verdienen, dass es in diesem großen Stil möglich war. Es ist auch genehmigt worden in den Kreistagen, in den Stadtrat werden solche Sachen genehmigt, sonst kann nicht einfach gebaut werden. Das war auch in Helfter so. Es hat der Kreistag genehmigt, diese Windräder zu bauen. Hatte nicht? Na, das ist ja interessant. Gut. Na? Gut, da wollen wir uns jetzt nicht.
Aber des Landrates.
Ja, aber die Neue Entscheidung ist nicht vollzogen worden, weil es ist verboten worden. Es ist untersagt worden.
Es muss bloß korrigieren, das ist untersagt worden. Es war auch keine Eilentscheidung, es stand zur Entscheidung an. Und es ist untersagt worden, nachdem wir diese, ich hatte das vorhin geschildert, diese Petition dort bearbeitet hatten und einmütig der Meinung waren, da gehören sie nicht hin. Und dann ist es auch nicht genehmigt worden. Und gegen die Nichtgenehmigung klagt der Investor und fordert dafür Schadenersatz. So ist der Punkt. Ja, und die Genehmigung lag dort nie vor, Gott sei Dank.
Also können wir jetzt hier eine Einigkeit konstatieren, ja. Im Bereich der Windräder. Es gab jetzt hier eine Frage, die, wie der Naturschutz im Rechtsstaat durchzusetzen ist. Liebes Publikum, vielleicht lieber Fragen, die regional bezogen sind. Diese Diskussion ist vielleicht jetzt etwas, aber der Herr Born möchte was sagen.
Die Frage geht schon in die richtige Richtung, denn wir sind ja eigentlich vom Thema ein bisschen weit weggekommen. Wir haben uns in der letzten halbe Stunde mit Solaranlagen und Windkraftanlagen beschäftigt. Und das Thema war eigentlich Natur und Umwelt. Ich habe vorhin den Begriff Bewusstsein mal in der Runde geworfen. Und dann kommt dann eigentlich auf diese Frage, inwieweit will man als Politik, und Politik ist nun mal verantwortlich, wenn sie nicht verantwortlich ist, wird sie verantwortlich gemacht, wie will man als Politik dafür sorgen, dass diese Themen Umwelt und Natur eine gewisse Wertigkeit haben, und wenn wir dann auf das Bewusstsein kommen, dann geht das um das eigene Bewusstsein, um das Bewusstsein, wie Menschen, denn ich sage mal nur, was für uns überschaubar ist, in den letzten 100 Jahren mit Natur und Umwelt umgegangen sind und vor allem, wie unsere nachfolgenden Generationen mit Natur, mit Umwelt umgehen. Und da sind wir wieder beim Bewusstsein. Wie weit können wir schaffen, dass wir zur Bewusstseinsbildung dieser nachfolgenden Generation Hilfe haben? Da brauchen wir Hilfe aus den Elternhäusern, Hilfe von Schule, von Institutionen. Und deshalb mein Dank von Politik an alle, die da mithelfen wollen, ob das Kirche ist, ob das Institution wie Probau ist, die uns auch immer ständig, so ist ja die heutige Veranstaltung auch gedacht, daran erinnern, dieses Thema hat für uns Wichtigkeit, auch wenn ihr das, bin ich auch selbstkritisch, ab und zu aus den Augen verliert. Und dahingehend wirklich meine Bitte, dass wir das alle mitwirken, dass in der Schule dieses Thema eine Rolle spielt, dass in den Kindertagesstätten dieses Thema eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Und dann haben wir sicherlich große Unterschiede, wenn wir unsere Region sehen, zwischen Stadt und Land. Die Kindertagesstätte am Rande einer Gemeinde, die in Waldnähe liegt, hat einen ganz anderen Bezug zu Natur, zu Umwelt, zu Spaziergehen, wie im städtischen Kindergarten, ich sage mal in Magdeburg, mitten in einer Neubausiedlung. Und ich denke, da gibt es viel zu tun, da brauchen wir Konzepte, da brauchen wir vor Ort Leute, die das umsetzen. Das ist mir sehr wichtig. Daran sollten wir arbeiten und sollten das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen.
Also ich hatte die Frage gestellt und möchte eigentlich dazu nochmal den Stellen nehmen, warum Naturschutz und Rechtsstaat. Es gibt halt viele gute Gesetze, sage ich auch.
Also der politische Wille scheitert oft in den Verwaltungen, und die Frage könnte man so formulieren, wie kann man das verbessern? Wie sehen die Parteien da? Ja. Ja, ich glaube, das ist verstanden worden. Ja. Welche Reserven gibt es da? Der Vertreter der FDP.
Dankeschön. Ich glaube, das ist ein Grundproblem, was wir haben, was nicht die Bäume nur betrifft, sondern wir haben im Moment ein grundsätzliches Problem in den kommunalen Finanzen. Und da müssen wir uns auch unheimlich stark machen. Das geht gut. Wir sind heute hier zum Thema Umwelt da, aber wir können jetzt über Schulen reden und wir können über Kindergarten reden und wir können über ganz viele Aufgaben reden, die die Kommune hat. Und momentan ist es halt so, und da kann man mit jedem Bürgermeister reden oder mit allen Gemeinden reden, alle haben zu wenig Geld. Und das liegt einfach daran, dass der Bund sicherlich Geld hat, das sehen wir ja, und das will ich jetzt auch nicht politisieren, sondern dass der Bund einfach die Länder schon zu schlecht ausstattet und die Länder natürlich, wenn sie zu wenig Geld haben, auch die Kommunen zu wenig ausstatten. Und das finde ich teilweise so exorbitant, wo die Kommunen das sicherlich nicht absichtlich machen, sondern die haben einfach kein Geld dafür. Es ist einfach nicht da.
Eigentlich aber widersprechen. Nehmen Sie den Landkreis Mansfeld-Süddorf, der hat also seine Krankenhäuser verkauft, hat 75 Millionen 80. und legt das Geld in Solarzellen und dergleichen ein. Und da sagt das Recht, das Verwaltungsrecht eindeutig, es gibt Pflichtaufgaben und es gibt freiwillige Aufgaben. Und was, dann kommen erstmal die Pflichtaufgaben dran und das sind Gesetze und sowas wie Solarparks. Oder ITW ist ja die nächste Geschichte, Intensivtransportwagen, überall Zuschussbetriebe, sie betätigen sich als Unternehmer, aber nicht als Verwaltung.
Gut, aber wenn Unternehmer arbeiten, dann arbeiten Unternehmer, um damit dort einen Gewinn zu erzielen und damit auch dann entsprechend den Gewinn einzusetzen, sag ich mal. Und wenn das so ist, dass hier noch Geld da wäre, dann wäre mit Sicherheit auch Geld da für den Baumschnitt. Das ist meine Meinung.
Ja, aber Sie haben doch das Geld für Solaranlagen. Ja, wollen wir vielleicht ein Thema finden, wo jeder unserer Kandidaten jetzt was sagen könnte? Die Frage, die mir jetzt hier noch vorliegt, ist also in Stichpunkten formuliert: multifunktionaler Wald. Ich denke, der kommunale Wald ist gemeint. Verbessern. Da gibt's ja auch solche Ideen, dass Europa sagt, ein bestimmter Teil des Waldes müsste zugänglich für gar niemanden mehr sein, also sollte 100%iges Schutzgebiet sein, während die Urlaubsregionen, in denen sich solche Wälder häufig befinden, sagen, das ist ganz schlecht, das ist ungünstig, der Wald soll auch dazu dienen, und das führt uns ja vielleicht auch hier wieder in den kommunalen Bereich, soll auch dazu dienen, dass die Leute sich erholen können. Wie sieht das pro Wald?
Pro Wald, das wäre jetzt schon sehr, sehr groß hochgegriffen, sage ich mal. Aber ich möchte meinen Vorredner noch mal etwas zu meinem Vorredner sagen, zu meinem Kollegen Holz Kelbra. Ausgangspunkt ist ja der wirklich, dass die Linnallee dort und dass wir gerungen haben, egal in welcher Institution, sage ich mal, bis hoch zum Landtag, jetzt war dann gewesen, um hier Geld locker zu machen für eine Allee mit über 400 Bäumen, die wirklich gepflegt werden muss, eine Grundpflege bedarf. Und das ist das, was mein Kollege angesprochen hat und dass damit natürlich auch einige Gesetze des Natur- und Umweltschutzes verbunden sind. Das war nur mal zur Richtigstellung, aber mein eigentlicher Hinweis ist, und das ist meine Frage an die Kandidaten, multifunktionaler Wald. Multifunktionaler Wald verstehe ich, und hier knüpfe ich an das Bewusstsein der Menschen an oder das Bewusstsein, was wir bei den Kindern und Jugendlichen ja entwickeln wollen, dass der Wald nicht nur ein Nutzwald ist, sondern dass der Wald auch gleichzeitig ein Erholungswald ist. Der kann auch wie auch immer geartet sein, aber dass er vielen Menschen sowohl in der Freizeit zugänglich ist, als auch, sagen wir mal, als Produktionsstätte für Holzgewinnung dient. Das ist ganz normal. Wir sitzen auf Metallstühle. Früher hatten wir Holzstühle. Das war eigentlich so mein Hinweis an die Kandidaten, und da hätte ich gern mal gewusst, wie ihre Meinung dazu ist.
Ist der Wald nur dann nützlich, wenn das Holz nutzbar ist? Oder kann man da anderer Meinung sein? Ich frage mal die Frau Hellfeier.
Nein, also die FBM sieht das natürlich auch anders. Wald ist also nicht nur Holz oder hat nicht nur Holz oder Brennwert, sondern ist ein über Generationen gewachsenes landschaftliches Ökosystem. Ja, und gerade in den reizvollen Landschafts- und Erholungssystemen in unserem Wahlkreis, wir haben Südharz, Kelbracher Stausee, Weinanbaugebiet, Naherholungsgebiete am Süßen See, Ölgrunddeich, Vaterrüderdeich, viele andere, da liegt auch eine Chance, ja, für touristische Nutzung und damit Mittelstandsimpulse. Wald ist auch ein besonderer Erlebnisraum. So, und wir sind natürlich für den Erhalt von Waldbeständen. Eine komplette Privatisierung ohne Auflagen würde natürlich zu Kahlschlag, Vernichtung von Lebensräumen führen. Und das ist eigentlich auch nicht gut zu heißen. Ja, so. Und Umweltschutz und der Erhalt der Natur sind auch Fragen der Daseinsvorsorge und von Generationengerechtigkeit. Unsere Kinder und Enkel sollen natürlich die gleiche Schönheit auch noch genießen können wie wir. Und dafür stehen wir eigentlich auch. Ja, wir möchten auch, dass der Wald erhalten bleibt. Und so soll es letztlich auch sein.
Ja, der Wald soll erhalten bleiben. Ich denke, da können wir einen schönen Konsens finden. Aber wie soll nun das Verhältnis zwischen Nutzung, dem Wald vielleicht sich selbst überlassen, oder vielleicht ist es für den Wald ja besser, wenn der Mensch ihn nicht betritt, sind wir jetzt sozusagen die Herrscher des Planeten und beuten ihn halt aus oder nutzen ihn. Man muss ja Ausbeutung nicht immer negativ sehen. Wie sieht das die AfD?
Ist ein schwieriges Feld, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also ich muss dazu, ich habe mal gelernt, der Wald ist die Lunge der Natur. Und ich muss dazu sagen, ich komme von der Küste, bin Fischkopf auf Deutsch gesagt. Und wenn ich denn als kleiner Junge durch den Wald spazieren gegangen im Harz, ich bin jedes Jahr in Harz gefahren, 3 bis 4 Wochen, und ich habe mich richtig sauwohl gefühlt. Und ich habe das nun zu DDR-Zeiten kennengelernt, sowohl die Naherholung im Harz als auch die Forstwirtschaft. Ich muss sagen, das war ein gutes Zusammenspiel, sowohl Naherholung als auch Forstwirtschaft. Und ich denke mal, der Wald nützt allen Menschen sowohl zur Gesundheit als Lunge der Natur und auch für die Wirtschaft. Denn irgendwie brauchen wir ja doch Holz und Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Er sollte nur kontrolliert verwertet werden und natürlich steht die Wiederaufforstung an oberster Stelle dabei. Und ich sag mal, ein alter Baum, der abgeholzt wurde, da kann ich 3 junge Bäume pflanzen, er die so weit sind, wie der alte mal war, da vergehen Jahre, zig Jahre. Und deswegen sollte man sich sehr wohl überlegen, wo holze ich noch ab, wo schaffe ich freie Flächen für Wirtschaft und so weiter. Und da fällt mir ein, der grüne Punkt oder diese Umweltplakette, das hatten wir noch nicht. Was nützt der schönste Wald, den wir pflegen? Wir führen Umweltplaketten ein, aber wir kontrollieren es nicht. Die Städte sagen, hier ist der grüne Punkt, da ist der gelbe, da ist der rote Punkt, die Autos dürfen rein, die dürfen nicht rein, das kontrolliert bloß keiner. So, und wenn ich hier Halle betrachte, der ganze Verkehr wird teilweise durch die Stadt geleitet, weil die A143 nicht fertig gebaut wird. Wo ich sage, der ganze Lkw-Verkehr sollte aus Halle raus. Im Sommer stöhnt die Stadt unter der Feinstaubbelastung. Ja, dann nützt der schönste Wald auch nicht. Das, was da an Feinstaub produziert wird, fängt ein Wald nicht auf. Deswegen denke ich mal, sollten wir da auch mal darüber nachdenken. Danke.
Ja, vielen Dank. Eine Frage aus dem Publikum, die ich gleich weiterreichen möchte an die Vertreterin der Grünen. Warum werden Naturschutzgebiete forstwirtschaftlich genutzt in Deutschland? Inwieweit das geschieht, dazu kann ich nicht sagen, aber vielleicht Sie.
Also da muss ich sagen, warum werden sie genutzt? Das kann ich nicht sagen, warum sie zur Nutzung freigegeben wurde. Eigentlich dürfen Naturschutzgebiete nicht genutzt werden. Und das ist eindeutig ein Rechtsverstoß. Und da muss man dagegen vorgehen. Da muss ich als Behörde, als Land sicher dagegen mich verwahren. Oder ich muss schauen, was wird da getan? Na, darauf kommt es ja an. Was tue ich da? Schadet es der Natur? Dann kann ich es nicht tun. Ist es für die Natur nicht schädlich, sondern einfach eine Nutzung, wie wir auch den Wald ja nutzen, nachwachsende Rohstoffe und, dann ist es in Ordnung.
Das bezieht sich auf den konkreten Fall. Ah ja, der Vertreter von Pro Baum sagt, es gibt einen konkreten Fall und danach der Herr Janters, ja?
Ja, vielleicht darf ich da mal drauf antworten. Es ist so, dass der nicht wirtschaftlich genutzt werden sollte. Es wird aber gemacht und das nur in Deutschland. Das war meine Frage. Es wird nur in Deutschland, zum Beispiel in Ritterode, den Steinberg. Das ist ein Naturschutzgebiet, ist ausgewiesener Naturschutzgebiet und es wird seit 5 Jahren werden hier Bäume gefällt. Und diese Bäume, es werden nicht nur, alter Baumbestand gefällt, es werden auch junge, gesunde Bäume gefällt, die wirtschaftlich genutzt werden. Und das ist meiner Meinung nach nicht richtig Und das wäre auch eine Frage oder eine Antwort an den Petitionsausschuss. Ja?
Stellen Sie die Frage, da muss ich es beantworten dann.
Ja, also ein bisschen sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wie der politische Wille konkret in den Kommunen endet, wie er durchgesetzt werden kann. Ja, dazu der Herr Janters.
Ja, also das höre ich zum ersten Mal, dass das so läuft. Das wäre tatsächlich mal eine Frage für eine Petition. Und dann kriegen wir auch die Erhellung rein, weil der Petitionsausschuss kann jeden Minister, kann auch das Landesverwaltungsamt, kann die Kommunen alle einladen. Ich wollte aber noch was sagen zu der Nutzung des Waldes. Nach uns im Sachsen-Anhalt und auch im größten Teil Deutschland gehen wir von der reinen Holzwirtschaft im Wald eigentlich ab. Sie haben das alle gesehen, es werden Nadelbäume, die mal vor Jahrzehnten angebaut wurden, wo es Monokulturen gibt, werden gefällt und es entsteht hinterher Mischwald, so dass wir wieder eine Vielfalt bekommen. Das gelingt noch nicht überall, aber das ist das große Ziel, dass wir eine Vielfalt haben. Auch die Waldbauern haben daraus aus den letzten Stürmen gelernt, dass die Monokulturen einen größeren Holzbruch produzieren als ein gesunder Mischwald. Das hat sich bewiesen und damit ist es ökonomisch für die auch vorteilhaft und deswegen setzt sich das auch um. Da können wir alle froh sein. Und ich bin sehr dafür, dass Wald durch die Menschen genutzt wird, so wie unser Kollege das gerade gesagt hat. Denn das ist das, was jeden wieder aufbaut, wenn man mal durch den Wald läuft nach einer abgespannten Woche. Dann ist man hinterher ein anderer Mensch und diese Möglichkeit sollten noch viel mehr Menschen haben. Für uns ist es ganz einfach schwierig, weil nicht alle Fragen, die auf kommunaler Ebene entschieden werden, wir haben eine kommunale Selbstverwaltung, die können wir als Land, da können wir gar keinen Einfluss geben. Wir können eine Linie geben, wir machen Gesetze, die Umsetzung liegt dann auf einer anderen Ebene. Ja, und gegen die kommunale Selbstverwaltung dürfen wir nicht verstoßen. Wenn wir da verstoßen, müssen wir dafür bezahlen. Alles, was das Land anordnet und an Kommunen überdrückt, das muss dann auch von dem, der es in Auftrag gegeben hat, bezahlt werden. Ja, das ist vielleicht noch ein Punkt dazu. Und ich hatte noch eins, aber das habe ich jetzt vergessen.
Aber es gibt auch eine neue Frage aus dem Publikum. Regional sind viele Waldflächen privatisiert. Wie positionieren sich die Parteien im Umgang mit den Eigentümern dieser Flächen? Vielleicht der Herr Born, der ja Vertreter einer Regierungspartei ist.
Also ich weiß ehrlich nicht genau, wie sich unsere Fachleute im Landtag dazu positionieren. Als Kommunalpolitiker habe ich schon eine Meinung zur Problematik Privatisierung von landwirtschaftlichen Flächen als auch Waldflächen. Eine Gemeinde, eine Kommune, eine Stadt muss nicht unbedingt Eigentümer von Wald sein. Ja? Weil das hat natürlich auch was mit Verantwortung zu tun. Und was gerade die landwirtschaftlichen Nutzflächen besteht, habe ich zum Beispiel jetzt auch in den letzten Zügen meiner Bürgermeistertätigkeit versucht, die verpachteten Flächen, die bis dato verpachtet waren, an unsere ortsansässigen Landwirte zu veräußern. Das heißt also, die Bauern haben dann auch eine gewisse Planungssicherheit, indem sie Eigentümer geworden sind. Und ähnlich würde ich das auch mit Wald machen. So zumindest dann, wenn Wald dann auch für jeden gut zugänglich bleibt. Wald ist ein Wirtschaftsfaktor und wer Wald betreibt, der weiß auch in der Regel sachgemäß damit umzugehen, dass es immer Ausnahmen gibt. Das ist okay, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, eine Kommune muss nicht Eigentum von Wald sein. Bei einem Land sieht es schon wieder anders aus. Also da bin ich schon der Meinung, dass sich ein Land auch der Sachlage bewusst sein muss, welche Wertigkeit Wald hat und dementsprechend auch Eigentümer sein kann und muss dann natürlich auch die finanziellen Mittel aufbringen, dieses Bewusstsein an Eigentum auch entsprechend nach außen zu zeigen, indem man Wald pflegt und dazu gehört auch die wirtschaftliche Nutzung.
Das war, wenn ich das richtig verstehe, doch ein Statement gegen kommunale Wälder. Also gegen...
Kommunale, ja.
Ja, okay.
Das war meine persönliche Meinung.
Ja, der Vertreter von ProBaum.
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil ich da nicht ganz so der Meinung bin. Und ich würde es auch begründen. Erstens, wir sprechen davon, dass Wälder bereits in den Kommunen existieren. Ist das richtig? Erste Feststellung. Zweite Feststellung. Wenn ich Wälder habe, komme ich nochmal zurück auf die Baumallee, auf die Lindallee, eine geschützte historische Lindallee in Kelbra. Die Frage war gewesen, inwiefern kann die Kommune dennoch das stemmen, dass eben diese Lindallee dort fachlich verschnitten wird. Wenn sich hier gesetzlich nichts ändert, beziehungsweise hier nicht den Kommunen ein bisschen mehr Spielraum gegeben wird oder finanzielle Mittel gegeben wird, dann führt es dazu, dass Baumbestand, der da ist, ob das ein Wäldchen ist, ein Baum ist, einfach abgeholzt wird. Dann ist Gefahrenverzug und das wollen wir nicht zulassen. Und da geht meine Frage hin, wie sehen das die Kandidaten, um hier gesetzlich einen Vorstoß zu machen, um die Kommunen zu stärken, gerade um den Waldbestand zu erhalten. Wir sehen es hier in Hettstedt, wir haben ein Vorortgespräch gehabt, der Wald sieht wirklich schrecklich aus, es wird was gemacht, aber dadurch, dass nicht viel Geld da ist, wird einfach zu wenig gemacht. Das ist unsere Meinung nach und kontrovers sicherlich, aber es ist meine Meinung.
Ganz kurz, nur weil es kontrovers ist. Gerade, Herr Vorbeck, genau deshalb. Genau das ist eigentlich der Grund. Ich habe vorhin gesagt, wenn es Privatbesitzer vom Wald gibt, die finanzielle Mittel haben, dann ist der Natur und dem Wald viel mehr getan, als wenn die Kommunale, Gemeinden oder Städte Eigentümer sind und nichts machen und da auf den Zahnfleisch gehen. Und den Vergleich, den lasse ich in der Regel nicht so, wenn wir vom Wald sprechen und von einer Allee. Eine Allee an einer Kreisstraße oder einer Landesstraße ist was anderes, als welche mir eine geschlossene Waldfläche. Und hier haben wir, das Thema haben wir uns ja schon auch unter vier Augen mal unterhalten. Hier bin ich schon der Meinung, wenn das dann eine Kreisstraße, und ich weiß ja auch, man war ja mit dem Kreis, auch ihr wart ja mit dem Kreis viel im Gespräch, da ist einmal die Kommune im Boot, also die Stadt Gelbra mit Bürgermeister und den entsprechenden Räten. Es ist der Landkreis mit im Boot und da soll das dann wirklich zu einem Konsens finden, sagen, wir wollen dies erhalten, wir müssen dies erhalten, es gibt gesetzliche Regularien und dann kann ich schon mitgehen, wenn dann eine gewisse Beschwerde ist, man leistet sich als Landkreis dies, das, jenes und so weiter, hat hier gewisse Einnahmen durch, nicht durch den Verkauf des Klinikums, dazu sagen, die paar, es geht ja hier eigentlich um Kleingeld, so wie ich das mal gehört habe, ja, die paar Euro, die müssen da sein und dieses Thema, das ist auch eine Sensibilisierung der entsprechenden Stellen in der Kreisverwaltung, dass man da vielleicht zurzeit auch andere Probleme und Sorgen hat, das kann man auch nachvollziehen, aber ich bin da doch schon ganz auf eurer Seite, das muss gelöst werden. Da können wir uns auch im Kreistag dafür verwenden, ja Eduard?
Ja, zum konkreten Thema Lindenallee, wollte Herr Jantos schnell was sagen?
Also, ich habe keine andere Meinung als Norbert Born. Ich muss bloß eins sagen, ich will mal so ein Beispiel bringen. Die Stadt Eisleben hat wesentlich mehr Bäume. Nachdem der Unfall, von dem ich vorhin gesprochen hatte, der gleich nach der Wende war, passiert ist, hat man dort einfach den Betriebshof umgestrukturiert. Und man hat einen Fachmann eingestellt, der nun ständig alle Bäume begutachtet und die werden auch geschnitten. Die werden geschnitten, die sehen hervorragend aus, wenn die 3-4 Mal ordentlich geschnitten sind. Und dann ist das gut. Das ist kommunale Verantwortung. Und da kann man nicht sagen, es ist kein Geld da. Auch dort gibt es einen Betriebshof, auch dort gibt es Leute. Ja, und auch diese Gemeinde hat Geld, was sie umschichten kann. Da muss man einfach gucken, was ist der Gemeinde wert. Und das ist eine Frage, die müssen Sie bei der Kommunalwahl stellen. Wen wählen Sie denn da rein? Wer sitzt denn da im Gemeinderat und entscheidet dann so oder so? Ja, ich kenne die Lindenallee. Das ist eigentlich eine sehr schöne Allee, aber das ist eine kommunale Sache. Ja, da muss man einfach sagen, da gibt es auch eine ganz klare Verantwortung. Ja, wir neigen so dazu. Jetzt in Landtagswahlen, es wird alles aufs Land geschoben. Wenn was fehlt, das ist das Land. Nee, ist es nicht. Wir haben eine klare Trennung. Wir haben eine kommunale Verantwortung, da ist eine Ebene da und die sind selbst entscheidend und die verfügen alles über ihr Geld selbst, auch über ihre Schulden. Und die haben auch zu regeln, was in der Ordnung, dafür sind sie gewählt. Sie sind für ihre Orte gewählt. Ich sitze selber im Gemeinderat und Norbert Bonn war Bürgermeister. Wir mussten uns auch auseinandersetzen. Und das ist manchmal nicht einfach. Das ist auch schwierig. Da gibt es auch Streit. Weil der eine will lieber Saal bauen und der andere möchte eine Straße erhalten. Ja, und der dritte will eine Baumallee erhalten. Wobei ich sehr viel, da wollte ich nochmal ein Plädoyer abgeben. Die Alleen, die wir haben, da bin ich sehr traurig, dass da viele verschwunden sind. Ja, manches ist durch den Verkehr geändert worden, aber da gab es mal eine Linie, dass man sagt, wenn die zu nah an der Straße waren, dann wurden sie nach hinten gesetzt, hinter den Straßengraben und sollten wieder stattfinden. Denn das ist richtig, was wir von Umweltschutz machen können. Wir haben nicht nur den Feinstaub, wir dämmen die Geräusche ein, ja, und bringen einfach auch ein ganz anderes Mikroklima in die Straßen.
Ja, vielen Dank. Bitte schriftlich die Fragen, sonst kommen wir durcheinander. Ich wollte jetzt nochmal... unser Gastgeber möchte kurz intervenieren.
Ich würde Folgendes vorschlagen, dass am Ende, wenn das Mikrofon abgeschaltet wird, dass dann sozusagen nochmal Fragen gestellt werden oder eigene Statements gemacht werden können. Jetzt ist es einfach rundfunktechnisch, bringt es nichts. Was Sie sagen, wird nie auf dem Sender gehört werden, weil es nicht ins Mikrofon ist. Das ist einfach so ein bisschen die Krux an der Stelle. Ganz wichtige Sätze, die Sie zu sagen haben, die auch unbedingt notwendig sind, dass sie gesagt werden. Und ich denke, wenn wir nachher mit unserer Aufzeichnung der Sendung zu Ende sind, können Sie da noch ein Statement dazu sagen.
Das ist also sehr schwierig, mit diesem einen Mikrofon das alles vernünftig einzufangen. Schöner wäre eine konkrete Frage, auf die unsere Gäste antworten können. Es soll ja auch so sein, dass, wenn wir hier die Politprominenz unseres Wahlkreises versammelt haben, dass dann auch die Gäste ausführlich zu Wort kommen zu bestimmten Themen. Und diese Themen anzustupsen, liebe Gäste hier im Publikum, das wäre dann Ihre Aufgabe oder Ihre, ja, hoffe ich mal, dass Sie das tun, haben Sie bisher auch schon getan. Und um vielleicht unsere Kandidaten noch ein bisschen besser kennenzulernen, wäre jetzt mal eine Frage an den Vertreter der FDP. Was haben Sie denn heute oder in der letzten Woche persönlich getan, damit unsere Umwelt geschont wird? In welcher Weise verhalten Sie sich persönlich ökologisch? Aber ich würde diese Frage gerne jedem hier in der Runde stellen.
Oh Mann, jetzt habe ich auch eine Frage gekriegt. Aber ich will mal sagen, was ich heute gemacht habe. Ich habe heute Plakate aufgehängt und bin mit dem Auto die ganze Zeit durch die Gegend gefahren bis heute Abend. Also genau das Gegenteil von dem gemacht. Ja, aber Natur, was macht man dafür? Wir machen schon grundsätzlich, und das machen wir alle viel, wir möchten das auch nicht, wir dürfen es nicht übertreiben. Wir müssen einfach mal faktisch vernünftig damit umgehen. Und ich denke, das machen wir schon. Und da gibt es wenige Länder, die das so machen wie wir. Und das ist schon in der Mülltrennung, sage ich mal, so eine Thematik, die wir alle tun und wo wir auch schon sensibilisiert sind. Und wenn ich in ein anderes Land fahre und sehe, dass dort alles irgendwo in die Wüste gefahren wird und angezündet wird und sieht, und dann sagen wir machen einen grünen Punkt, dann ist das manchmal schon fast lächerlich. Das will ich damit nicht in Abrede stellen, aber manchmal tun wir in Deutschland tatsächlich schon so, als wenn wir eine Glocke haben und es Deutschland alleine gibt. Ich glaube, das ist viel mehr gekonnt, wenn wir dort auch international mal über den Zaun gucken und würden dort auch die ein oder andere Investition machen, die der Welt viel mehr hilft.
Ja, da muss ich aber nochmal nachfragen. Sie haben sich jetzt so ein bisschen ins Wir geflüchtet. So nach dem Motto, in anderen Ländern ist es ganz furchtbar. Aber ich meinte schon, wo Sie persönlich Ihre Stärken sehen beim Umweltschutz. Also in welcher Weise Sie sich persönlich ökologisch verhalten. Das muss ja nicht heute gewesen sein. Und vielleicht haben Sie für eine gute Sache plakatiert. Mit dem Elektroauto unterwegs. ja. Also ich vielleicht nicht heute, aber so prinzipiell Ihr Haushalt, Ihr Umfeld.
Es wird immer schwerer, ja. Also ich stelle fest, also ich bin tatsächlich auch für so ein 3-Liter-Auto, ja, aber 3 Liter heißt für mich 3000 Kubik. Ich bin eher für die Umwelt nicht zuständig bei uns im Haushalt, sondern das macht eher meine Frau. Das heißt, ja. Die Umwelt ist bei uns in schon ein zweitrangiger Punkt. Und also für mich persönlich nehme ich das relativ wenig in Anspruch. Das muss ich ganz fairerweise sagen. Sondern wir müssen ein ausgewogenes Verhältnis haben. Und das ist in der Familie nicht anders. Der eine kümmert sich darum, dass der Müll getrennt wird. Und der andere auch, dass irgendwo die Ökonomie der Familie stimmt. Und ich glaube, ich bin mehr dafür zuständig.
Aha, da hoffe ich jetzt, dass die Vertreterin der Grünen sozusagen aus ihrem persönlichen Tagebuch sehr viel Seiten findet. ja, was tun Sie persönlich für den Schutz unserer Umwelt?
Ja, ich tue persönlich seit vielen Jahren sehr viel. Ich betreibe seit dem Jahr 2000 einen Bioladen. Es war anfangs nicht so. Ich bin ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin, habe mich selbstständig gemacht. Ich war Heimleiter eines Jugendwohnheimes, 30 Jahre. Das ist geschlossen worden und da habe ich gedacht, ich mache Kurse in gesunder Ernährung. Es ist dann nebenher ein Geschäft entstanden, was jetzt doch recht bekannt ist. Also ich tue jeden Tag etwas für die Umwelt. Ich vertreibe regionale Produkte und ausschließlich Bioprodukte. Also die regionalen sind nicht unbedingt biologisch angebaut. Ich denke, das ist schon ein großer Beitrag. Ich bin Mitglied der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Ich bin Mitglied im Naturschutzbund, arbeite dort gut mit, möchte auch zuvorhin noch mal sagen, was hier im Landkreis auch passiert. Viele wissen das überhaupt nicht, dass zum Beispiel die Waldfüchse sich ein ehemaliger Forstleiter, Herr Fischer, da wirklich darum kümmert, dass den Kindern der Wald nahegebracht wird, der Naturschutz nahegebracht wird. Ich mache die Waldspaziergänge mit. Ich habe einen großen Garten, in dem ökologisch angebaut wird. Ich esse nur selbst gebackenes Brot. Ich lebe sehr, sehr ökologisch. Ich trage auch meistens ökologische Kleidung, also die in Deutschland hergestellt wird. Das ist nicht so einfach, einen Pullover zu kaufen, der noch in Deutschland hergestellt wird. Auch da möchte ich viele sensibilisieren, hier hinzuschauen, ne, was wir so tun, was wir der Umwelt antun, mit Kleiderspende, mit allem, würde zu weit führen. Aber ich habe schon, glaube ich, ein 90-prozentiges Umweltverständnis und lebe auch danach.
Vielen Dank. Das war Frau Edel vom Bündnis 90 Die Grünen und der Herr Dietrichs von der AfD. Was tun Sie persönlich für die Umwelt? An welcher Stelle haben Sie ein richtig gutes ökologisches Gewissen?
Tja, wie sage ich es bei meinem Kinde? Schon schwierig. Da muss ich mich eher den Herrn Bottke anschließen, denn auch ich bin mehr so für die Ökonomie zuständig. Tja, was mich mehr ärgert, muss ich sagen, beim Umweltschutz, was ich persönlich zu Hause live erlebe, dass es gibt eine Bundesemissionsschutzverordnung, nur mal, falls Sie es noch nicht gehört haben, die neue, die 2, die jetzt alle Haushalte verpflichtet, die noch Kohleöfen haben, diese ab einem bestimmten Baujahr rauszuschmeißen und neue Öfen zu kaufen. Ich denke mal, ihr habt eher die Industrie die Hand im Spiel als den Umweltschutz, um neue Öfen zu verkaufen. Denn ich habe meinen Schornsteinfeger geholt, da hat sich mein Ofen angeguckt, ein alter GK21 von Anne Dunnemal, Baujahr 1966, und Sie an Tomatentheo, sage ich immer, er erfüllt die Norm sogar noch. Ich brauche mal also keinen neuen Ofen kaufen. Schade für die Industrie. Ne? So, und vom Schornsteinfeger habe ich auch mitgekriegt, dass das Ganze hier nur eine Geldschneiderei ist für sich. Das bringt überhaupt nichts. Ne? Nur für die Industrie ist das gedacht. Und da ärgert mich das schon. Und da nützt es auch nichts, wenn angedacht ist, ja, da können sie sich ja irgendwelche Filter sich kaufen, die sie dann in den Schornstein einbauen, um den Ruß oder den Qualm zu verhindern und so weiter. Und wenn man dann sagt, ja, okay, dann hole ich mir den Filter aus Polen oder aus Österreich, dann heißt es, nein, nein, den können sie nicht einbauen. Der ist in Deutschland nicht zugelassen. Sie sollen in Deutschland kaufen. Der ist ja 10-mal teurer als der aus Polen oder Österreich. Ne? Also hier ist es nur Umweltschutz, ja, gut und schön, sage ich mir, aber wenn das nur finanziell ist, dann ist es nicht so schön.
Ja, also ich war heute einkaufen und da muss ich sagen, ich kaufe, soweit es geht, grundsätzlich regionale Produkte, weil ich der Überzeugung bin, dass die Erzeuger hier vor Ort eigentlich auch gestärkt werden müssen. Ich mag zum Beispiel keine Biogurke kaufen, die in Folie eingewickelt ist, in Plastik. Also das lehne ich grundsätzlich ab. Dann kann ich dazu sagen, ja eben. Das ist also, ich sag's mal so, in anderen Geschäften üblich. Also das lehne ich ab. Ja gut, für die Umwelt. Wir haben zu Hause bei uns in der Wohnung sämtliche Geräte mit der Energieeffizienzklasse, die den Normen entsprechend so gestaltet sind, also wo Ökosiegel drauf ist. Ich meine, ich wasche die Wäsche nicht mit der Hand, ich brauche auch die Maschine. Ja, wir sammeln grundsätzlich. Ich würde jetzt nie eine Waschmaschine anstellen, die nur halb voll oder halb leer ist, sondern man sammelt einfach, ja, um zu sagen, da energiesparsam damit umzugehen. Dann haben wir zu Hause Energiesparlampen. Ich rauche nicht, ich ernähre mich gesundheitsbewusst, ich treibe viel Sport. Ja, und was ich auch sagen muss, wir gehen viel wandern und ich kann zum Beispiel eins nicht leiden, das ist die Vermüllung unserer Natur. Und da gehe ich eigentlich zielgerichtet gegen an. Ich habe das auch schon fotografiert, dokumentiert und das kann ich nur gar nicht leiden, da habe ich null Verständnis dafür. Also das hasse ich wie die Pest. Wir haben derzeit wieder so ein Problem Richtung Katharinenholz und ja, da gehen wir halt dagegen an, aber ich denke auch alle gemeinsam.
Also die interessante Zwischenbilanz, vielen Dank, ist, dass die Frauen offenbar viel konkreter Beispiele benennen können, wie man Umweltschutz bei sich zu Hause hinter der Haustür bei sich zu Hause betreiben kann. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Herr Born persönlich zum Umweltschutz beiträgt.
Ja, ich bin so ein Sonderfall, denn ich bin in meinem Haushalt für alles zuständig. Ist begründet darin, ich bin Single. Das heißt, ich muss meinen Müll selber trennen. Ich habe im vergangenen Jahr auch alles auf Energiesparlampen umgestellt. Versuche auch Verpackungen zu vermeiden, wenn ich einkaufen gehe. Das mache ich ja auch selbst. Und ich versuche gerade in den letzten ein, zwei Jahren auch öfters den sogenannten Dienstweg zwischen dem Mainzer Land und der Landeshauptstadt mal mit dem Zug zu fahren. Wenn es der Tageszeitplan erlaubt, dann fahre ich nicht mit dem Auto, dann setze ich mich auch mal in die Bahn. Das ist auch sehr angenehm. Das sind so die Dinge, die mir jetzt so einfallen. Man macht vielleicht auch viele Dinge, weil ich auch das Bewusstsein für Umwelt habe, viele Dinge auch unbewusst, aber das waren so die wichtigsten Sachen.
Da haben Sie vielleicht noch ein ganz interessantes Stichwort gegeben. Öffentlicher Personennahverkehr hat ja auch was mit Umweltschutz zu tun. Können wir vielleicht gleich nochmal die Runde befragen. Herr Jantos, erstmal schnell, was ist Ihr persönlicher Beitrag zum Umweltschutz?
Ich hatte es ja eigentlich vorhin schon gesagt, Holzheizung, Gasauto. Wir haben umgestellt auf LEDs in der Wohnung. Ich versuche, Dämmungen nachzuziehen in allen Häusern, die ich habe, um hier die Energiebilanz zu verbessern. Das ist heute eigentlich recht einfach, weil es alles langfristig wirtschaftlich ist. Man kann das jedem empfehlen. Diese Investitionen lohnen sich auf Dauer. Und ich muss was zu unserem Kollegen von der AfD sagen. Die Verordnung, die vorher ja am 26. September in Kraft getreten ist, wegen der Verbrennung von Brennstoffen in atmosphärischen Öfen, hat seine Bewandtnis. Das ist mittlerweile untersagt, weil die neuen Kohleöfen, die haben eine Zwangsbelüftung und damit ist die Emission wesentlich geringer und die Ausbeute der Kohle wesentlich höher in der Energiebilanz. Und das war eigentlich der Grund. Man wollte den Feinstaub verhindern und man wollte das mehr Energie aus den Brennstoffen holen. Deswegen ist das gemacht worden. Es ist richtig, es setzt sich sehr langsam um, ist aber eine wichtige Maßnahme, weil mit dem Eintreten der vielen Holzöfen, die es auch auf den Baumärkten gibt, da sind übrigens die alten auch mittlerweile untersagt, die kann man nicht wieder neu anstellen, da muss neue kaufen, die auch die Werte tatsächlich erfüllen und die werden auch dann vom Schornsteinfeger gemessen, sodass wir nicht mehr sagen können wie früher, alles reingeschmissen, irgendwo verbrannt, alles weg. Das ist zu Ende, denn es hat sich gezeigt, dass eine hohe Belastung in den Städten durch diesen Feinstaub stattfindet. Ja, also da bin ich Ihr Vertreter und ich kann Ihnen auch sagen, was ich heute früh gemacht habe, das war Zufall, ich habe heute früh Brennholz gemacht, 2 Stunden lang.
Dass Sie dann hoffentlich mit dem modernsten Ofen, der verfügbar ist, in Wärme verwandeln. Mit einem Holzvergaserofen. Es fehlen, ist hier die Kritik eines aus dem Publikum, es fehlen Forstfachleute oder Vertreter des Umweltamtes in dieser Runde. Jetzt müsste dafür vielleicht einer unserer Gastgeber kurz was sagen?
Wir als Veranstalter haben natürlich im Vorfeld auch eine gewisse Organisation gepflegt und einige Leute dazu eingeladen, dass sie auch Fachleute gegenüber sitzen. Mhm. Ja, zur Richtigstellung. Die Kritik, die hier aus dem Publikum gekommen ist, ist erstmal richtig, die ist korrekt. Zweitens, wir haben 3 Institutionen oder 3 Ämter, gebeten, heute hier mit anwesend zu sein, haben es aus politischen Gründen abgelehnt, dass es eine Politveranstaltung ist, was ich zurückweise. Das ist ein Umweltforum und keine Politveranstaltung in dem Sinne. Außerdem machen wir Politik ja alle. Und einmal haben abgesagt, und das da übe ich Kritik, haben abgesagt ohne Begründung. Die untere Naturschutzbehörde, eine Behörde des Kreises von Mansfeld-Südharz, ohne Begründung, betone ich, abgesagt, telefonisch, obwohl sie schriftlich eingeladen wurden. Zweitens, das Forstamt Wippra, der Forstamtsleiter der Herr Thiele von Wippra, hat sich dahingehend korrigiert, dass wir ein Vorortgespräch gehabt haben zu den kommunalen Wäldern im Vorfeld dieser Veranstaltung. Und jetzt sind schon einige Sachen mit eingeflossen. Aber ich hatte ihn auch gebeten, dass er hier bitte mit anwesend ist, um hier sowohl den Besuchern als auch den Kandidaten Auskunft geben zu können, fachlich. Drittens, die obere Wasserschutzbehörde, Hochwasserschutzbehörde, die ja wichtig ist, sage ich mal, es fangen jetzt wieder die Regenzeiten an und wo sich könnte dann durchaus wieder eine Gefahrensituation ergeben im Hochwasser. gerade die Brücken, was da so gemacht werden muss, beziehungsweise die einzelnen Flussverläufe, die Ufern. Da wurde auch gleich gesagt gehabt, nein, wir haben dafür kein grünes Licht gekriegt. Es ist eine politische Veranstaltung. Das ist die Richtigstellung. Wir wollten eigentlich ein bisschen mehr noch Qualität reinbringen.
Ja, der Vertreter der FDP möchte antworten.
Also dazu möchte ich eigentlich nur eine kurze Bemerkung machen. Es ist erstaunlich, wenn ich das höre, dass diese Behörden abgesagt haben. Weil man muss ganz klar sagen, die arbeiten alle im öffentlichen Dienst. Und was heißt dieser Begriff öffentlicher Dienst? Die haben der Öffentlichkeit zu dienen. Und wenn wir hier zusammensitzen und uns Gedanken machen über die Öffentlichkeit und die öffentliche Dienst hat dafür keine Zeit, dann können sie eigentlich zuschließen, ganz ehrlich. Das finde ich frappierend und das muss ich auch mal so erklären als Partei. Übrigens nur zu meiner eigenen Partei, vielleicht nur noch eine Anmerkung, weil es um Kompetenz geht. Natürlich, ich bin im Vorstand des liberalen Mittelstandes von Sachsen-Anhalt und nicht gerade der umweltpolitische Sprecher der FDP, aber den habe ich zur Sicherheit mitgebracht. Die Frau Tarikone sitzt da hinten, wenn es gegebenenfalls notwendig ist.
Ja, und es scheint jetzt aber so zu sein, dass irgendwo diese Frage, die ich vorhin als gar nicht so relevant einschätzen wollte, wie werden die politischen Direktiven dann am Ende auf kommunaler Ebene umgesetzt, dass das also ein großer Punkt ist. Es gibt den Weltklimagipfel in Paris im letzten Jahr und da wurde dann ein Plan aufgestellt, der sich 2050 erfüllen soll. Aber wir haben das ganz konkrete Problem, dass Deutschland ja in gewisser Weise schon immer ein Vorreiter im Umweltschutz war. Und nun hängt es sozusagen zwischen dem politischen Willen und der konkreten Umsetzung in den Kommunen. Das scheint mir hier ein Punkt zu sein, der immer wieder auftritt. Ja, wie kann man das verbessern? Die Vertreterin der Grünen.
Ja, ich würde da gern drauf antworten. Ich habe ja auch als ich zur Wahl angetreten bin, hier glaube ich, spielen ganz viele subjektive Mentalitäten eine Rolle, dass in dem Gemeinderat halt die Mehrheit nicht gefunden wurde, diese Allee nicht für so wichtig angesehen wird und dass da subjektive Entscheidungen getroffen werden. Und mein Anliegen ist auch anzutreten, für die Bündnis 90 Die Grünen hier wirklich Verantwortung zu übernehmen. Dass wir, jeder von uns, Verantwortung übernehmen und jeder von uns sich einsetzen. Und ich sehe, hier sitzen Menschen, die sich wirklich einsetzen und ich spüre auch ihren Frust, dass sie da keinen Erfolg haben und da auf Granit beißen bei den kommunalen Vertretern und ihre Wünsche einfach nicht erhört werden, die ja wichtig sind. Jeder Baum ist wichtig, ne? Die Natur braucht uns nicht, das hat vorhin die Vertreterin richtig gesagt, wir brauchen sie. Und ich glaube hier, ich weiß auch, dass man irgendwann müde wird zu kämpfen, aber hier, denke ich, ist es schon wichtig, seine Kommunalpolitiker zu fordern und hinzuschauen, wen wähle ich das nächste Mal in meinen Bürgermeister und meine Kommunalvertreter. Und denen müssen sie auf die Füße treten. Und die haben Recht, uns Gesetz durchzusetzen. Also ich sehe es als sehr subjektiv.
Da wäre die Frage vielleicht an eine Partei, die es noch nicht so lange gibt. Ist das wirklich das Ende der Möglichkeiten, durch sein Kreuz auf dem Wahlschein diese Dinge voranzubringen? Oder gehört da vielleicht mehr Basispower dazu? Der Herr Bortsch steht bereit, möchte was sagen? Ach so, ja, okay. Dann gebe ich an die Frau Hellfeier mal weiter.
Ja, ich kann mich meiner Vorrednerin auch nur anschließen. Im Grunde genommen ist es so, dass eigentlich jeder einzelne Bürger gefragt ist, aufzubegehren. Ja, und wir, die FBM, wir sehen das ja so, wir wollen ja auch Volksentscheide, wir wollen auch mehr Mitspracherecht, wir wollen Transparenz und die Leute sollen doch an der Politik beteiligt werden. Und dazu gehört auch, dass man die Leute vor voll nimmt. Ja, und man muss auch sehen, auch gerade in solchen Dingen wie mit dem Baumbeschnitt, das Zuständigkeitsgerange, lange. Das ist nicht förderlich, das muss einfach auch mal aufhören. Und die andere Geschichte ist, vielleicht kann man es sich auch ein bisschen einfacher machen, man muss nicht immer so schwer tun. Bestünde nicht die Möglichkeit, dass man hier so eine Art Bufdi-Stelle oder Beschaffungsmaßnahme da ins Leben ruft. Es gibt doch förderfähige Projekte, ja, übers Arbeitsamt eventuell, dass man da Leute schult und dass man sagt, okay, die haben jetzt das Wissen und die können das tun. Das ist die andere Geschichte. Wichtig finde ich eigentlich, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung sagen und das egal in welchem Bereich der Politik, auf kommunaler Ebene, Landesebene, auch bis nach oben hin, die Leute auch mal gehört werden. Ja? Und das, denke ich mal, das ist oberste Priorität. Die Leute sollen natürlich ihre Meinung sagen und die Vertreter sollen auch die Leute mal vertreten. Ja? Man muss da auch mal genau hinhören, was sie denn auch wollen. Man muss sich auch dafür einsetzen.
Ja, der Herr Janders hat ein Beispiel. Ja.
Ich habe noch ein Beispiel, wie es eigentlich nicht gehen soll. Und zwar trifft das aus unserem Landkreis zu. Da geht es massiv um Umwelt. Und zwar, Sie wissen, wir hatten damals die Fusion zu Mansfeld-Südharz, Sangerhausen und Mansfelder Land. Beide Gemeinden haben eine Müllabfuhr, das wurde zusammengelegt. Der Müll, das wurde extra in Romonta in Kessel 6 gebaut. Das hat der Landkreis Sangerhausen durchgedrückt, damit die Wertstoffe in Etzdorf sortiert nach dem Wirtschaftskreislaufgesetz sortiert werden und dann die Abfallstoffe als Brennstoff aufbereitet im Kessel 6, Prozesswärme, damit man keine Kohle verbrennen extra muss, Prozesswärme für Romonta herzustellen. Das ist alles so gut gelaufen, bis nach der letzten Kommunalwahl. Dann gab es plötzlich im Ausschuss des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft einen Antrag, der Vertrag war abgelaufen für Sangerhausen. Es gab einen Antrag von der Verwaltung, diesen Müll von Sangerhausen europaweit auszuschreiben. Ich habe versucht, dagegen zu opponieren. Es war die erste Sitzung. Die ganzen Vertreter wussten noch gar nicht, was sie machen. Sie haben dem zugestimmt. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird der Müll nicht mehr in Etzdorf sortiert und aufbereitet nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, Brennstoff hergestellt und in Romonta verbrannt, sondern der wird so, wie er kommt, aufgeladen und nach Leuna gefahren und dort verbrannt. Und da muss ich einfach sagen, wenn wir so handeln, dann werden wir unsere Ziele nie erfüllen. Es ist richtig, Deutschland ist manchmal zu klein. Wir sollten immer mal auf den Globus gucken. Das macht sehr viel aus. Wir können nicht die ganze Welt retten, auch umweltmäßig nicht. Ja, aber wir können wo wir verantwortlich sind, da können wir was tun. Und ein Punkt, das trifft bestimmt uns alle hier und jeden, der in einer Kommunalvertretung ist. Was mich aufregt, es muss bei uns niemand Müll in die Umwelt schmeißen. Der wird abgeholt. Den habe ich schon bezahlt, wenn ich den in die Tonne tue. Ja? Und wenn die Tonne leer ist, habe ich ihn trotzdem schon bezahlt. Und das ist was, da hätte ich mal wirklich einen Vorschlag, aber da bin ich auch in eigenen Kreisen gescheitert, weil das wahrscheinlich zu extrem ist. Ich sage, da brauchten wir mal drastische Beispiele, wie richtig ordentlich bestraft wird, wenn dort einer erwischt wird. Denn das ist nicht mal so sehr schädlich, aber das sieht aus wie Sodom und Gomorra und jeder ärgert sich, der in der Gemeinde lebt und dann immer an denselben Stellen denselben Dreck liegen hat. Ja, das ist eine Sache. Und da kann jeder Bürger, will ich mal gleich in die Runde gucken, da kann jeder Bürger aufpassen. Und das sollte auch jeder aufpassen. Denn das ist ein Punkt, den sollten wir uns alle nicht gefallen lassen, denn das kostet unser Geld. Weil dann extra wieder Kräfte eingesetzt werden, die wir alle durch Steuern bezahlen, um das wieder zu entfernen. Da könnte jeder mal mitmachen. Und ich denke mal, mit Umwelt kommen wir immer weiter. In der Schule habe ich überhaupt keine Sorgen. Ich war letztens erst in der Grundschule, in der privaten Grundschule in Osterhausen. Die befassen sich dort mit Umwelt. Das ist wunderbar. Ich weiß auch, wie kompliziert das ist. Ich habe Syrer im Haus, in meinem Büro. Ich bin runter in den Keller gezogen, habe für die 4 Wohnungen zur Verfügung gestellt. Versuchen Sie mal, denen zu erklären, wie bei uns Müll getrennt wird. Das ist lustig. Das ist für einen Außenstehenden nicht zu verstehen. Aber ich denke, wir sollten mehr Bürgersinn aufbringen. Und da will ich gar nicht den Politikern, auch in den Kommunen, da gibt es auch welche, da hat Frau Edel durchaus recht, die das nicht so ernst nehmen. Aber Jeder Bürger ist verantwortlich und jeder Bürger sollte auch darauf achten. Wenn jeder mithilft, dass wir umweltbewusst handeln, und das fängt bei mir vom Baumschnitt an bis zur Nachpflanzung, bis zur Beseitigung des Mülls, ja, wenn das und der Sauberkeit im Ort, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir alle gewonnen, dann haben wir alle was für uns getan.
Das ist jetzt eine Stellungnahme, dass Umweltschutz doch zum großen Teil Privatsache ist und am Ende in den Haushalten entschieden wird. Welche Richtlinien oder welche Visionen hat denn die CDU außerhalb des Haushalts, was die Dinge angeht, die jetzt nicht der Haushalt persönlich entscheiden kann?
Da könnte man jetzt alles aufzählen, aber ich sage mal, die CDU war die meiste Zeit an der Regierung. Die meisten Umweltschutzgesetze sind von der CDU. Und deswegen will ich das nur allgemein beantworten. Wir sollten, wenn wir alle Gesetze, die wir haben, ordentlich umsetzen und wenn alle Institutionen genau darauf achten, dass es wirklich so, wie es auch in den Kommentaren aufgezeigt ist, umgesetzt wird, ich denke, dann hätte hier im Raum auch keiner ein Problem.
Ja, und der Vertreter der SPD.
Ganz kurz, ich denke, Kollegen Jantus da haben abbrechen. Also die meisten Gesetze, die dem Schutz der Umwelt dienen, sind in einer rot-grünen Bundesregierung entstanden. Und das ist eigentlich, oh ja.
Und, das ist einfach nicht wahr.
Und die stehen zum großen Teil auch heute noch. Ob die in jeglicher Weise, sag mal so, positiv sind und hier und da vielleicht auch mal bremsen, das merkt man in der jetzigen Regierungsarbeit sicherlich auch als SPD, aber das ist meine Wahrnehmung und das müsste man sicherlich mal kontrollieren und nachvollziehen. Frau Edel hat mir aber zustimmt, genickt, ja.
Der Herr Töpfer hat die meisten gemacht.
Frau Edel, sind die Umweltschutzgesetze von gestern, die die Herren gerade loben, sind die ausreichend für die Zukunft? Die Grünen sind ja vielleicht dort einen Schritt weiter und denken an die Umweltschutzgesetze von morgen.
Also die Umweltschutzgesetze von gestern oder heute sind nicht ausreichend. Und wir haben ja sehr viel diskutiert, dass es im Haushalt anfängt. Ich muss sagen, unsere Bildungspolitik muss einfach auch überarbeitet werden. Es muss gezielt, es müssen andere Schulformen, ich meine jetzt nicht, dass andere Schulen entstehen sollen, sondern einfach andere Schulinhalte vermittelt werden. Und ich sage auch immer, ich meine, das ist wieder der Konsens von vorhin, Erziehung ist Vorbild, alles andere ist Dressur. Und wenn wir Vorbilder anschauen, egal ob Vorbilder meine Eltern, ob Vorbilder meine Politiker, sage ich mal, ob Vorbilder meine Lehrer oder meine Kollegen oder wer auch immer, hier ist, glaube ich, das Thema sehr präsent, dass wir einfach mehr auch unsere Kinder und Jugendliche wieder an Umwelt heranführen müssen. Wir haben es doch, also ich habe, das ist meine persönliche Meinung, den Eindruck, dass hier so ein Phlegmatismus entstanden ist. Wenn ich spazieren gehe, das tue ich fast täglich, dann bin ich alleine in Wald und Flur. Wenn ich fahre mit meinem Fahrrad zur Arbeit im Sommer, da fahre ich zweimal 20 Kilometer am Tag. Ich treffe keinen anderen Fahrradfahrer in weiter Flur. In Eisleben natürlich auf dem Radweg und so weiter, klar. Ne? Aber wir müssen einfach schauen, dass wir viel mehr mitnehmen, um sich für Umwelt zu engagieren und wieder auch die Umwelt wahrnehmen. Ne? Computer, Sie wissen alle, wer Enkelkinder und Kinder zu Hause hat, der weiß, wie es heute läuft, dass unsere Jugendlichen doch recht schwierig in die Natur zu bekommen sind. Und ich glaube, wenn ich auch hier sehe, wer hier sitzt, ne, nur wenige, doch relativ junge Leute, dann außer hier ein junger Mann, worüber ich mich freue, hier müssen wir ansetzen.
Ein Thema, das damit sehr stark zusammenhängt in unserem Flächenlandkreis, ist ja der Schülertransport und damit der regionale Nahverkehr. Auch dort gibt es ja die Möglichkeit, ein dichtes Netz zu schaffen, um Fahrten mit dem Pkw zu vermeiden und dieses auch zu bezuschussen. In welcher Weise sehen das die Parteien, vielleicht die FDP?
Ja, wenn wir über den Nahverkehr reden und ganz besonders über den Schulverkehr, da habe ich eigentlich eine ganz andere Meinung zu. Und ich war gerade gestern mit unserem mit dem ZDF unter anderem in Blankenheim und haben uns dort die geschlossene Schule angeschaut. Und die gerade direkt an der Natur ist, wo kein Schüler mehr hingeht und die Schüler dann von Blankenheim bis nach Alsdorf gefahren werden, das ist, glaube ich, erschreckend. Dass ich finde, Kinder müssen zu Fuß zur Schule gehen können. Und ich denke, da müssen wir auch über andere Projekte nachdenken, dass wir zum Beispiel auch sagen, ich glaube, gerade in den unteren Klassenstufen wäre es vielleicht auf den, in den kleinen Orten sogar möglich zu sagen, lasst mal die erste und zweite Klasse sogar zusammen Unterricht machen. Wir hatten auch Lehrer dort, die das eigentlich bestätigt haben und gesagt haben, das ist durchaus denkbar, sowas zu tun. Wenn wir nicht genug Geld für die Bildung haben, und ich denke, das ist für mich sogar vorrangiger als der Umweltschutz, wo wir dort investieren und dann sagen, Mensch, wenn wir eine Klasse haben, wo vielleicht nur 10 oder 15 Kinder reingehen, die haben eine ganz andere Entwicklungschance, als wenn dort eine Klasse ist, die wir zusammenkochen im ganzen Landkreis, wo dann 30 Kinder sitzen. Das wissen wir alle, je kleiner die Klasse ist, umso besser ist der Unterricht. Also da kann man dagegen diskutieren oder dafür, aber ich sehe, hier nicken viele und ich denke, da ist es überhaupt nicht zu diskutieren, ob man Kinder von mit dem Bus oder mit dem Auto fahren, sondern Kinder müssen laufen können zur Schule.
Ja, Zustimmung im Publikum, regionaler Nahverkehr, Schülertransport, Herr Born.
Der Herr Bott hat jetzt ein Beispiel da aufgebracht mit der Grundschule in Blankenheim. Ich stecke natürlich in der Thematik sehr, sehr weit drin, weil ich der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport und Kinderjugend in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund Helbrach bin. Und wir hatten 4 Grundschulstandorte, Alsdorf, Helbrach, Kloster Mansfeld, Blankenheim. Und natürlich ist das sehr ärgerlich, wenn Blankenheim dort seine Grundschule schließen muss. Jetzt kommen wir natürlich aus von der Diskussion von Umwelt über Schülerverkehr in die Schulentwicklungsplanung hinein. Und da können Sie mir aber glauben, der Gemeinderat, der Verbandsgemeinderat, hat sich wirklich ganz tiefe Gedanken gemacht, hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es wäre die Möglichkeit gewesen, 100 Schüler aus den Grunddörfern nach Blankenheim zu fahren oder 20 Schüler von Blankenheim in die Grunddörfer. Was hätten Sie denn gemacht? Wie die Entscheidung ist halt so gefallen, dass man gesagt hat, wir bauen in Alsdorf eine neue Grundschule und fahren dann die Schüler darunter. Das ist alles nicht schön. Das ist auch das Pech von Blankenheim als Ort, weil es so ein bisschen an der Peripherie der beiden Altkreise lag und immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Damals von Sangerhausen und jetzt von der Verbandsgemeinde, wo sie zugehörig ist. Und die Tatsache, dass sich durch Bildung von privaten Grundschulen, ich sage mal zum Beispiel Riestedt, auch Schüler dort von dort aus wegentwickelt haben und die Schule halt leider nicht mehr bestandsfähig war. Schade um das Gebäude, schade auch den Schulstandort, auch die Entscheidung ist so gefallen. Und dann sind wir wieder bei der Schulentwicklungsplanung und beim Schülerverkehr, dass der so ausgerichtet sein muss, dass er relativ kostengünstig gemacht wird in diesem Landkreis, bei allen Betrachtungen zur demografischen Entwicklung, bei der Verantwortlichkeit von Kommunen zur Schulentwicklungsplanung in den Grundschulbereichen und von dem Landkreis in den Bereichen der Sekundarschulen und der Gymnasien. Ganz schwieriges Thema, hat auch was mit Umweltschutz zu tun, aber es müssen dabei so viele Randbedingungen betrachtet werden. Andreas Koch, der kennt das auch aus dem Kreistag oder auch seiner kommunalen Verantwortlichkeit. Das lässt sich nicht einfach, ganz einfach beantworten.
Der Vertreter der CDU.
Ja, meine Damen und Herren, man kann da klatschen, wenn man sagt, Schule muss vor Ort sein. Ich bin auch dafür, kurze Beine, kurze Wege. Aber Sie gucken mal in die Realität. Es fehlen die Kinder. Ich sage, mein Enkel wohnt in Sittchenbach und hat kein Kind zum Spielen. So einfach ist das. Und das ist unsere Situation. Und wir haben als Landkreis, ich war eine Zeit lang im VGS, im Aufsichtsrat, wir haben dort viel getan. Wir haben Busse angepasst, nämlich an 2 Generationen, an die Schüler und an die Alten. Und haben kleine Busse angeschafft, sodass auch wirtschaftlich gefahren werden kann. Ja, und haben ein Streckennetz erarbeitet, sodass auch jeder Bürger irgendwann mal in ein Einkaufszentrum fahren kann, auch wenn er nicht mehr motorisiert ist. Da haben wir viel Geld ausgegeben und ich denke, das ist eine wichtige Sache und das entspricht auch dem Umweltschutz und entspricht auch dem Verlangen. Und da muss ich Ihnen noch eins sagen, dass die älteren Leute mit dem Bus fahren können oder dass überhaupt Busse fahren, das haben wir der Finanzierung für den Schülerverkehr zu verdanken. Das ist die Grundlast beim VGS. Das ist ein Zuschussbetrieb und ohne Schülerverkehr würde mancher Ort gar nicht mehr aufgesucht werden. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Also wir können uns alles wünschen, aber bezahlen können wir das alles nicht. Ja, und wir sind sehr daran interessiert, und da reden wir jetzt alle beide von der Kreisebene. Er mit dem Schulentwicklungsplan und ich sage Ihnen das zum VGS. Wir sind sehr daran interessiert, dass in unserem Landkreis überall noch Leben stattfindet und dass auch überall noch Leute wohnen können, auch wenn sie nicht motorisiert sind. Und das kostet viel Geld, macht viel Aufstand und hat uns dazu geführt, dass Sie jetzt auch diese Kleinbusse sehen, die außerhalb der Spitzenzeiten fahren und dann eben die Leute noch sogar mit Rollator und mit Rollstuhl befördern können.
Vielen Dank. Perfekt passend zu diesem einsamen Jungen fernab. Die nächste Frage. Warum ist der Schülerverkehr nicht für alle Schüler kostenlos? Ist das? Da möchte ich dann ganz kurz vielleicht von jedem nochmal.
Darf ich anfangen? Ja. Es driftet zwar ab, aber ich sage das mal eins. Wir haben als CDU-Fraktion vor 2 Jahren und vors Jahr in den Kreistag eingebracht. Das Beispiel der Stadt Olpe. Ich sage das extra hier, kann jeder im Internet nachvollziehen. Und dort hat man den Schülerverkehr kostenfrei gemacht. Die haben alle einen Ausweis gekriegt. Das führt dazu, dass die Busse genutzt werden, dass die Schüler mitfahren. Es führt dazu, dass die Schüler sich an öffentliche Verkehrsmittel gewöhnen. Und es führt dazu, dass viele Muttis und Vatis früh nicht mehr ihre Kinder in die Schule fahren müssen oder wollen. Und dies kostet zwar dem Land, würde dem Land was ein bisschen kosten, aber wäre, wenn ich alle Aufwendungen, die ich mit Kassensystem und allem möglichen Kram gegenüberstelle, was bei Bussen nicht so preiswert ist, würde sogar dazu führen, dass man eventuell plus minus null rauskommen könnte. Wir vertreten das, aber das ist eine Kreissache. Das muss ich einfach sagen, das hat jetzt mit Landtag nichts zu tun.
Aber die Meinung interessiert trotzdem und die Frage an die FDP. Schülerverkehr kostenlos, plus minus null, sehen Sie das genauso?
Um kurz zu antworten, wenn Sie schon nicht laufen dürfen, dann müssen Sie wenigstens kostenlos fahren.
Die Frage wäre, führt es wirklich so sehr vom Thema weg, wenn regionaler Nahverkehr langfristig die Umwelt entlastet? Das scheint mir gar nicht so. Aber ganz kurz noch zum regionalen Nahverkehr. Wenn jeder vielleicht sich genauso kurz fasst wie der Vertreter der FDP, dann haben wir ein schönes Stimmungsbild, Meinungsbild.
Ja, ich bin auch dafür, dass die Schüler kostenlos transportiert werden müssen. Wir sind ein so reiches Land und müssen unbedingt für unsere Kinder was tun, um auch unsere Zukunft als fortschrittliches Land sichern zu können.
Ja, als AfD möchte ich dazu sagen, wir fordern eine Willkommenskultur für unsere eigenen Kinder. Punkt 1. Und ich denke mal, Kinder sollten kein Kostenfaktor sein. Deswegen bitte ich nochmal, das Kinderförderungsgesetz zu überdenken. Denn das hat die enormen Kosten deutlich in die Höhe getrieben, sodass manche junge Familien noch überlegen, ob sie überhaupt ein zweites oder ein drittes Kind haben wollen. Herr Born, da sind Sie gefragt. Ne? Und um auf den Umweltschutz zurückzukommen, das lag mir auf der Seele, solange die Bevölkerung den Eindruck hat, dass unter dem Deckmantel Umweltschutz hier abgezockt wird, ich sage nur Abwasser, ja, dann ist das nicht mehr so schön. Danke.
So, also wir, die FBM, sehen das auch so, dass Schüler eigentlich kostenlos befördert werden sollen. Wenn die Wege schon so weit sind, dann sollen sie auch kostenlos gefahren werden. Wir sind natürlich auch dafür, dass die Nahverkehrspläne für einen besseren ökologischen und umweltgerechten öffentlichen Personenverkehr ausgelegt werden sollen. Dazu ist natürlich eine gesicherte Finanzierung durch Bund und Landesmittel und eine bessere Abstimmung der Fahrtakte zu den Verwaltungs- und Grundzentren auch über die Kreisgrenzen hinaus notwendig. Und wenn natürlich aus finanzieller Not heraus der Nahverkehr an den Schülerverkehr gekoppelt wird, dann kommt der Nahverkehr in den Ferien und an den Wochenenden fast zum Erliegen. Das muss man eben auch sehen. Da sind manche Regionen ganz schön betroffen davon. So, ja, und ich denke mal, dass auch die finanzielle Situation im Nahverkehr nicht nur ein Einzelproblem ist, sondern auch Ausdruck mitunter einer falschen Sparpolitik im Lande ist. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Unsere Gesprächsrunde mit den Landtagskandidaten nähert sich jetzt so langsam dem geplanten Ende. Gastgeber hier in Hettstedt war die Evangelische Kirchengemeinde und die Initiative Pro Baum. Und da möchte ich vielleicht jetzt den Vertreter bitten, vielleicht eine letzte Frage oder eine letzte ein letztes Fazit unserer Runde.
Vielen Dank. Ich kann nur das wiederholen, was ich zu Anfangs gesagt habe, dass ich der Runde einen guten Verlauf wünsche, dass es nun fachlicherseits nicht so eine konkrete Antworten oder Fragestellung geben konnte. Das hatte ich vorhin erklärt, da die Behörden abgesagt hatten, die dafür zuständig sind für Natur und Umwelt, was ich für sehr bedauerlich halte. Dennoch haben wir unser Ziel erreicht. Auch wenn ihr zum Schluss das ein bisschen drohte abzudriften, ist mein Vorschlag, die nächste Runde machen wir gemeinsam wieder in dieser Form mit dann den gewählten oder nicht gewählten Landtagskandidaten. Und da geht es dann um Personentransport bzw. Schüler, um hier ökonomisch...
Und Kinderfördergesetz und Abwasser
und, genau.
Ja, und zum allerletzten Wort übergebe ich jetzt an den Pfarrer Bartsch, den Gastgeber hier in Hettstedt.
Ich möchte mich bei allen Vertreterinnen und Vertretern der Parteien ganz herzlich bedanken, bei Herrn Michael, natürlich bei Bo Baum und denjenigen, die die Veranstaltung heute mitgetragen haben. Ich habe hier immer so mehr das Mikrofon ein bisschen hin und her getragen. Mir ist völlig deutlich, dass man gerne auch schnell eine Antwort noch mit drauf geben will und die Diskussion führen möchte. Ich freue mich darüber, dass so viel Interesse an dem Thema da ist, dass sich Menschen bewegen lassen, sich für Bäume, für den Umweltschutz einzusetzen. Und das macht ja dann auch Mut und Hoffnung. Vieles, was im Gespräch gekommen ist, hätte ich auch gerne gleich dazu etwas gesagt. Habe dann gesagt, nee, das ist gut, dass das unsere Hörerinnen und Hörer vom Radio HBW hören und sich selbst ein Bild dazu machen können, welcher Partei sie dann am Wahltag ihr Kreuz geben wollen, welchen Abgeordneten hier aus dem Landtag für den Landkreis bestimmen wollen. Und das finde ich, das ist wichtig. Das gehört auch dazu, zu einer Demokratie, dass wir miteinander reden können. Und da fand ich, dass alle Parteien sich sehr an der Stelle der demokratischen Spielregeln dazu bemüht haben. Ganz besonders herzlichen Dank, Herrn Michael, für seine Moderation, die sicherlich auch nicht immer ganz einfach war.
Dankeschön.